Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge eures Podcasts Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon. Hallo.
Hallöchen. Ja, willkommen zurück bei unseren Orakelfolgen. Heute soll es natürlich um den Kennerspiel des Jahrespreis gehen. In der vergangenen Folge haben wir schon fleißig orakelt, was wohl Spiel des Jahres werden könnte. Und jetzt gehen wir in die nächsthöhere Kategorie, ne? Die Kennerspiele. Was sind eigentlich Kennerspiele? Das ist wirklich von der Definition gar nicht so einfach. Ja, Kennerspiele sind laut Definition des Spiel des Jahres Vereins tatsächlich Spiele, die für die Personen sind, die mit dem roten Pöppel, also mit dem Spiel des Jahres, schon Erfahrung haben. Bedeutet, es könnte sein, dass jemand zum Beispiel Dorfromantik schon mal gespielt hat. Ne, ist ein völlig verdienter Spiel des Jahrespreisanwärter. Und die überlegen sich dieses Jahr, nee, wir können doch noch mal ein bisschen mehr. Ne, und deshalb ist das eine große Bandbreite an Spielen, die nicht immer unumstritten sind. Also in der Szene wird ja immer viel diskutiert, was ist denn jetzt eigentlich schon Kennerniveau und was nicht und warum kriegt das jetzt den grauen Pöppel und was nicht. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Und das diskutiert die Jury ja auch. Da sind sicherlich auch ab und zu mal unterschiedliche Meinungen dazu. Was aber ja auch überhaupt gar nicht schlimm ist. Wichtig ist, dass nachher es einen Preisträger gibt für die Leute, die die Zielgruppe sind. Und wenn die Zielgruppe ist, ja, die schon mal ein Spiel des Jahres gespielt haben, dann könnte man sagen, ja, okay, das funktioniert. Und da spielt natürlich auch sowas wie Regelwerk mit rein, Komplexität innerhalb des Spiels. Da gibt es viele Faktoren. Und ob wir da jetzt komplett richtig liegen mit unserer Liste, das wissen wir jetzt auch noch nicht.
Ja, genau. Ich würde ja sowieso sagen, also einschätzen, ob was ein Kennerspiel oder Expertenspiel oder ein normales Spiel ist jetzt auch nicht unbedingt meine Stärke. Ich würde da, weiß ich nicht.
Ich finde es auch sehr schwer.
Kann ich nicht zuordnen.
Ich kann das auch mittlerweile immer schwerer zuordnen, weil wir ja auch immer ungewöhnlichere Titel spielen und uns an so viele Anleitungen gewöhnen. Also wir spielen ja hunderte von neuen Spielen im Jahr.
Ja, das verschiebt sich ja für einen selber, diese Grenze auch.
Ja, und ich finde das auch einen ganz wichtigen Kommentar, den Nico mir da auch gegeben hatte in meiner Nachfrage, zu sagen, das erdet ungemein, wenn man ein Spiel einer Gruppe von Menschen gibt, die sonst nicht spielen, und guckt, wie gut kommen sie alleine mit dem Regelwerk zurecht.
Mhm.
Natürlich kann ich super einfach jemandem vielleicht ein Spiel erklären, weil ich mir die Regeln vorher angeguckt habe oder ich schon zig Spiele in der Richtung gespielt habe. Aber kriegt es eine Gruppe von Menschen hin, sich alleine mit Hilfe der Anleitung das beizubringen? Oder gibt es dann ein paar Hürden? Und da gibt es halt dann auch die Abstufung zwischen Spiel des Jahres, wo die Regelhürde nicht hoch sein darf, und Kennerspiel, wie es zum Beispiel auch bei Challengers ist, wo Nico mir gesagt hatte, das in der Gruppe zu geben, die jetzt nicht viele Spielerfahrungen haben.
Mhm.
Da gibt es viele Sachen, die man übersehen kann oder womit man dann doch irgendwie Probleme hat beim Regeln aneignen. Und es soll ja wirklich eine Gruppe sein, die sonst auch gar keinen Kontakt vielleicht zu vielen Spielern hat, die ihnen das Spiel jetzt erklären, sondern es geht wirklich, eine Gruppe von Menschen lernt eigenständig das Spiel.
Ja.
Und das können wir auch gar nicht beurteilen, wir beide, weil diesen Faktor haben wir nicht.
Das werden ja die meisten, die den Podcast hören, nicht beurteilen können, denn ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch ja doch durchaus einige Spiele spielen. Also jemand, der keine Spiele spielt, hört sich ja keinen Spiele-Podcast an.
Vermutlich nicht, außer, naja, wer weiß.
Na, okay, wer weiß.
Ja, jedenfalls, wir maßen uns da jetzt nicht an, irgendwie die Richtigkeit heute wieder zu haben. Genauso wie in der letzten Folge, hier der Disclaimer. Wir sind Menschen, die Spiele aus der gesamten Welt spielen und mittlerweile unseren Fokus auch auf dem asiatischen Raum haben oder auf ganz kleinen Indie-Perlen, die keiner auf dem Schirm hat. Nichtsdestotrotz haben wir ja trotzdem Titel schon gespielt, die jetzt auch theoretisch in Frage kämen. Und wir haben da einfach Bock drauf. Das bedeutet, das heißt hier nicht, dass ihr das beste Orakel mit den besten, möglichsten Picks hier bekommen werdet, sondern ihr bekommt einfach ein normales Spiel des Jahres beziehungsweise Kennerspiel des Jahres Orakel mit unseren Meinungen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Und that's it. Ja. Wir haben keinen anderen Auftrag hier.
Ja, das sowieso nicht. Das ist ja, kann man ja sowieso nicht vorher wissen, was dann da abgestimmt und gewählt wird.
Ich bin gerade beim Kennerspielbereich tatsächlich sehr gespannt. Du hast ja auch die Liste von den Titeln, die wir gespielt haben und die theoretisch in Frage kämen vor dir liegen. Da sind ja auch einige, die uns wirklich beide gar nicht so gut gefallen haben oder wo wir ja doch eklatante Mängel dran finden. Und ich bin sehr gespannt, wie die Auswahl da ist. Bei Spiel des Jahres würde ich sagen, sind sehr viele gute Titel auch dabei gewesen, wo ich auch sagen würde, okay, ja, wäre ich auch voll damit fein, wenn das jetzt irgendwie Spiel des Jahres wird. Bei Kennerspiel habe ich tatsächlich ein paar Titel, wo ich denke, oh, das fände ich irgendwie ein bisschen schade, theoretisch, wenn da jetzt Leute so richtig reinsteigen wollen. Aber da ist ja auch wieder nur meine Meinung und ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß auch, dass viele dieser Titel, die wir besprechen, ganz vielen Leuten gefallen. Und von daher fühlt euch da jetzt auch nicht angegriffen. Sie haben uns einfach nicht überzeugt. Simone, was verbindest du mit Kennerspiel? Was muss das für uns ausmachen?
Ja, witzig, dass du mir jetzt so eine Frage stellst. Als Person, die schon, ich glaube, in mehrfacher Hinsicht geoutet wurde, als Person, die keine Ahnung eigentlich hat vom Thema Brettspiele, gefühlt.
Das ist Quatsch.
So, also ich finde aber dafür im Vergleich dazu, wie viele Spiele wir spielen, habe ich echt wenig Ahnung.
Naja, du hast die praktische Erfahrung halt.
Weil ich mich da auch wirklich nicht sehr mit beschäftige, wer hat ein Spiel gemacht, welche Mechaniken hat ein Spiel, was ist da so besonders dran, sondern bei mir steht ja eigentlich eher im Vordergrund, gefällt es mir halt einfach beim Spielen oder nicht.
Ja, Spielspaß.
Und deswegen jetzt von mir zu wissen zu wollen, was für mich ein Kennerspiel ausmacht, also was macht ein Kennerspiel für mich aus? Ich weiß nicht.
Du siehst ja die Liste an Spielen, die wir jetzt rausgesucht haben. Vielleicht kannst du dich ja an meiner Definition so ein bisschen langhangeln oder auch der komplett widersprechen. Für mich sind Kennerspiele gerade die Spiele, die nicht zu lange dauern, die aber auch noch genug Hirnschmalz irgendwie bieten, dass es auch über viele Partien irgendwie hinweg trägt, die jetzt von der Regellänge nicht exorbitant sind, aber die trotzdem vielleicht auch ganz coole Ideen mit sich bringen. Auch wenn wir die Kennerspiel des Jahres Gewinner der letzten Jahre vergleichen, da gibt's ja auch eine ganz große Bandbreite auch an Komplexität, aber irgendwie haben die auch diese Fluffigkeit, finde ich, so alle allgemein mit drin. Also dieses, wir setzen uns am Tisch und es ist jetzt nicht überkomplex, aber es hat schon eine Spieltiefe quasi.
Also ich hätte jetzt höchstens gesagt, ein Kennerspiel ist ein Spiel, wo ich mich ein bisschen mehr anstrengen muss als ein normales Spiel.
Ja, aber ist doch auch fein.
Aber ja. Und ein Expertenspiel ist dann eins, wo ich mich so sehr anstrengen muss, dass ich es nicht spielen kann, wenn ich Kopfschmerzen habe.
Das haben wir heute Morgen erfahren, ja. Da hast du bei SETI inklusive Erweiterung ja komplett
versagt.
Ja, aufgrund deiner Kopfschmerzen, die sich allerdings auch erst dabei entwickelt haben. Vielen Dank, SETI. Nein, Spaß. Trotzdem auch schön, dass ich dadurch gewinnen konnte. Also nicht dadurch, aber schön, dass ich gewinnen konnte.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war ich auch heute einfach so schlecht. Vielleicht war es auch eine schlechte Ausrede von mir.
Das war eine sehr schlechte Ausrede, weil alle anderen Spiele hast du danach gefühlt gewonnen.
Aber das waren dann noch Spiele, wo ich nicht mehr so viel denken musste.
Das waren dann eher Kennerspiele, könnte man sagen. So.
Genau, ja, genau. Deswegen ergibt
ja
jetzt Sinn.
Ja, absolut. Sollen wir mal anfangen mit den Titeln, die wir nicht gespielt haben?
Ja, gerne.
Wir beide nicht. Und ich habe ja so ein bisschen das Internet wieder durchforstet. Was sind so Sachen, so Spiele, die vielleicht auszeichnungswürdig sind? Was wurde häufiger mal genannt? Ich habe auch eine kleine Umfrage erstellt. Da haben leider nicht so viele teilgenommen. Von daher war das auch nicht sonderlich repräsentativ. Aber ich habe trotzdem ein paar Spiele jetzt mitgebracht, die wir nicht gespielt haben. Vielleicht auch aus gewissen Gründen. Und wir starten erstmal mit Take Time. Das haben wir in der letzten Folge ja schon besprochen.
Ich wollte gerade sagen, ihr werdet jetzt denken, wie? Das ist jetzt ein Kennerspiel und ein
wir wissen es doch
Spiel
gar
des
nicht.
Jahres gleichzeitig?
Wir haben es ja nicht mal gespielt, ja? Von daher können wir das doch nicht einschätzen. Es könnte natürlich Kennerspiel sein. Ich vermute, dass es aber eher Familienspiel ist, weil Bombast das ja letztes Jahr auch gewonnen hat.
Mhm.
Von daher, Take Time.
Haben wir ja schon drüber gesprochen.
In Klammern, ja, genau. Den nächste Titel wäre Fromage. Aus thematischen Gründen haben wir dieses Spiel natürlich nicht gespielt, weil es geht ja um Käse. Ja. Von dem Spiel habe ich viel Positives auch gehört. ein paar Leute, die auch ein bisschen enttäuscht waren, aber insgesamt ein Titel, der so eher im Eurogame-Bereich, würde ich sagen, angesiedelt ist. Dann hätten wir Wundersame Wesen, das ist herausgekommen bei Strohmann Games und soll auch so ein bisschen diese Faszination von Pokémon so ein bisschen mit rüberbringen. Ne? Man lernt verschiedene Wesen kennen, haben tolle Meeple irgendwie dabei und ist ein Spiel, was auch eher relativ cozy sein soll, was auch einige Fans hat. Genau, dann hätten wir noch Kavango. Kavango ist ein Spiel, was in Südafrika spielt, wo wir Tiere sammeln vor uns aus. Auch das ist ein Spiel, was wir noch nicht gespielt haben. Da habe ich aber vor, ich glaube, 2 Jahren die englische Variante damals auf der Messe schon gesehen. Sieht auch ganz nett aus, habe ich aber auch nicht gespielt.
Die Karten sehen ganz nett aus, die ganzen Tiere.
Ja, genau. Dann hätten wir noch Artengarten, der quasi Kennerspielableger zu dem großen Archenova, was wir ja auch aus gewissen Gründen nicht spielen. Devan hätten wir noch auf der Liste. Das wurde auch häufiger mal genannt. Auch da können wir wenig zu sagen. Auch das haben wir nicht gespielt. Und als letztes wäre noch Rising Cultures. Das hat aber wahrscheinlich eher Außenseiterchancen, denn das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, bei dem wir ja auch unsere Kultur irgendwie aufbauen und was so ein bisschen aussieht wie Seven Wonders, in ein bisschen abgedatet, beziehungsweise einfach von der Grafik sieht es ähnlich aus. Wird wahrscheinlich vom Spiel anders sein. Das interessiert mich aber auch, würde ich mir auch noch gerne anschauen. Aber da es ein Zwei-Personen-Only-Spiel ist, kann ich mir erstmal noch nicht vorstellen, dass das gewinnt. Aber das waren die Titel, die wir noch nicht gespielt haben, die wir jetzt erwähnen wollten. Simone darf aber gerne mit dem ersten Spiel starten, was wir tatsächlich schon gespielt haben.
Ja, das erste Spiel, das wir gespielt haben, das wäre Boss Fighters QR. Und Der Simon vergisst immer, dass er direkt sagen wollte, von wem das Spiel ist. Deswegen muss ich immer die Zeit überbrücken, bis er auf den Trichter kommt.
Ja, tut mir leid. Beim letzten Mal habe ich es rausgeschnitten. Das war mir doch zu unangenehm. Okay. Ja. Aber jetzt, wir sind ja Podcast, wir dürfen das. So, Boss Fighters QR ist ein Spiel von Michael Palm und Lukas Zach. Das sind die beiden, die auch Dorfromantik zusammen gemacht haben. Es ist bei Pegasus Games erschienen. 2 bis 4 Personen dürfen da mitspielen. Die Spieldauer ist mit 40 bis 60 Minuten angegeben und ab 10 Jahren. Wobei ich auch da sagen würde, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie spielfit sind auch schon die Kinder. Dadurch, dass man kooperativ spielt und zusammen auch die Bosse erkundet, könnte man es vielleicht auch in Begleitung schon etwas jünger anbieten. Das kommt aber ja auch vollkommen wieder auf die Person an. Wenn man aber einem 8-Jährigen das alleine hinlegen würde oder einer 8-Jährigen, dann glaube ich, wäre es doch ein bisschen too much. Deshalb ist ab 10 schon in Ordnung.
Ja, und was machen wir? Wir machen das, was der Name auch sagt. Wir kämpfen gegen Bosse. Wir stellen uns am Anfang des Spiels einen Helden zusammen. Ich habe, glaube ich, einen Kriegerhalbling.
Genau, oder so. Ich hatte eine Elfe auf jeden
Fall.
Und
wir bekommen dann ein Deck, das wir immer zum Spielen haben. Und wir kämpfen dann gegen Bosse. Die Besonderheit ist aber, dass wir über diese Bosse eigentlich noch nicht so wirklich was wissen am Anfang des Kampfes. Wir wissen, wie viel Leben die haben, aber ansonsten, was die genau machen und was vielleicht Auslöser für besondere Attacken sind, das wissen wir nicht. Das müssen wir rausfinden. Und wir versuchen eben, den Boss einerseits zu besiegen und andererseits eben rauszufinden, wie wir vielleicht besonders fiese Effekte umgehen können und den Boss so ein bisschen austricksen können. Wir müssen dann immer noch gucken, gehen wir jetzt auf den Nahkampf, auf den Fernkampf? Wo hat der Boss Schilde? Wo ist er vielleicht verwundbarer? Ja, und das versuchen wir herauszufinden. Und wir spielen, indem wir immer, wir haben ein Tablet in der Mitte liegen. Deswegen, da kommt auch der QR-Bereich her, denn die Karten sind alle mit einem QR-Code versehen. Und wir scannen die Karte, die wir ausspielen wollen, über die Tablet-Kamera oder Handykamera, je nachdem, wie man das spielen möchte, ein. Und dann sagt uns die App, was passiert. Und ist dementsprechend ein ziemlich zentraler Bestandteil des Spiels.
Genau, und man kann sagen, nachdem man den Boss besiegt hat, darf man auch so ein bisschen Dauer-Progress machen. Also man kriegt neue Karten für sein Deck fürs nächste Mal. Und Ja, man kann aber trotzdem zwischendurch auch mit anderen Gruppen spielen. Also es ist nicht ein Spiel, was eine klassische Kampagne ist, sondern es sind eher aneinandergereihte One-Shots, wo es ja ein bisschen Progress gibt. Aber das funktioniert schon.
Der Progress ist auch nicht so extrem. Man kriegt jetzt nicht super, super viele Karten in sein Deck rein, sondern ich glaube, man kriegt ein paar zur Auswahl, von der man sich eine aussuchen kann. Man kann das aber auch immer wieder wechseln, welche man sich aussucht. Und wir kriegen auch Items, die wir gemeinsam einsetzen können, sowas wie einen Heiltrank. Genau. Finde ich eigentlich auch ganz nett, dass man die wirklich so physisch quasi hat als Plättchen und auch die mit einem QR-Code versehen sind. Ist eigentlich ganz, ganz cool.
Ja, sollen wir erstmal auf die positiven Sachen bei dem Spiel eingehen? Denn ich finde, das Tolle bei dem Spiel ist wirklich, wir müssen einen Boss besiegen, von dem wir aber keine Ahnung haben, was passiert. Und dieses Spiel macht es schon auf eine einzigartige Weise, dass man wirklich erstmal herausfinden muss, was macht der Boss, warum macht er es und wie können wir ihn vielleicht besiegen. Dadurch ist es aber auch normal, dass man auch vielleicht mal einen Kampf verliert. Gerade am Anfang, wir haben das Spiel auf der vorletzten Schwierigkeitsstufe gespielt. Und das ist durchaus auch knackig gewesen. Dennoch hat man auch so einen Lerneffekt bei den Bossen. Man weiß, okay, ich muss jetzt hier das und das machen. Und bei der nächsten Runde weiß ich, okay, das war jetzt irgendwie ein Fehler, den hätten wir nicht machen sollen. Genauso passieren auch Fehler. Ne? Also es gibt keinen Zurück-Button in der App. Bedeutet, habe ich einmal eine Karte eingescannt, dann wird der Effekt ausgeführt. Oder es gibt auch Karten, die laufen dann ins Nichts, was auch ziemlich frustrierend sein kann und uns definitiv auch passiert, deswegen Unkonzentriertheit. Ne?
Ja, genau. Gerade bei dir war es bei einer Karte häufiger mal der Fall.
Danke. Ja, das stimmt.
Meine Karten waren nicht so komplex, sag ich mal. Du hattest komplexere Karten.
Das kann sein.
Mit komplexeren Effekten. Das war bei mir nicht so der Fall.
Dadurch, dass man ein recht übersichtliches Deck hat, weiß man auch, was für Karten drin sind nach kurzer Zeit. Mhm. Man hat so ein Gefühl dafür, auch was die anderen am Tisch so machen können und wo sie drauf spezialisiert sind. Das fand ich auch sehr cool. Und man muss auch sagen, dass die App hervorragend funktioniert. Also wir haben, wenn wir die Sachen einscannen, war das überhaupt gar kein Problem. Und das hat immer richtig gut funktioniert.
Also würde ich zumindest bedingt widersprechen. Es kann auch sein, dass es an deinem Tablet lag, aber wir hatten schon Probleme.
Ja, aber das war nur am Anfang. Ich glaube, das hatten sie geupdatet. Die Kamera hat da nicht funktioniert. Das war nur mein altes Tablet.
Das hat sich immer aufgehangen und dann mussten wir das ganze Spiel nochmal neu starten. Das hat sich zwischendurch, aber es war immer relativ gegen Anfang des Bosses und es war meistens nicht so schlimm, aber es war schon sehr nervig.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die das gefixt haben oder ob es an deinem Tablet lag.
Deswegen, ich glaube, wir haben dann umgeswitcht. Also man sollte dann nicht das älteste Tablet haben.
Genau.
Das stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das ist schon etwas her. Das war gerade in den Anfangspartien ein bisschen mehr. Aber wenn wir eine Karte haben einscannen müssen und die App sich nicht aufgehangen hat, dann hat das immer sehr gut funktioniert. Also man musste nicht erst 5-mal drüber halten und hin und her, sondern es war sehr direkt. Also ich spiele eine Karte aus, halte sie einmal kurz davor, fertig,
bisschen
aus.
Bisschen besser als bei Hitster. Bei Hitster ist es manchmal schon so, da muss man gucken, dass das Licht nicht so drauf fällt und dann.
Wobei sie es auch da definitiv gefixt haben. Ne? Also die Version, die sie jetzt raus haben bei Hitster, ist auch deutlich besser,
stimmt,
als die am Anfang.
Das war am Anfang, war das manchmal ein ziemlicher Struggle mit manchen Karten.
Ja, aber also insgesamt ist das schon mal cool und auch so dieses Zusammenspiel, das macht auch Spaß. Aber, und das ist mein größtes Manko bei dem Spiel, ist tatsächlich die App. Ich habe jetzt in dem Spiel des Jahresjury-Podcast tatsächlich auch gehört, dass die eher gelobt wurde, auch für die Umsetzung. Mhm. Ich würde da persönlich vehement widersprechen. Ich habe da was ganz anderes erwartet. Das hatten wir hier damals im Podcast auch schon besprochen. Ich finde die Soundeffekte enorm billig. Also wirklich gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich auch als Hobby Field Recordings habe. Bedeutet, ich habe hier diese tollen Mikrofone und laufe da durch Städte, weiß ich nicht wo, und nehme da Sounds auf.
Was
und
tatsächlich für die Person, die mit dir läuft, dann sehr, sehr langweilig ist, weil man mucksmäuschenstill irgendwo stehen und warten muss.
Ja, aber es ist auch manchmal etwas unangenehm, weil die Leute natürlich gucken. Aber der Nico, Grüße, der wird uns nicht hören, weil er keine Brettspiele spielt, aber der hat mich ja damals auf den Trichter gebracht und der hat jetzt einen Field Recording Baum gebaut für ein Uni-Projekt und der hat einfach 16 Mikrofone zu so einem Baum zusammengebaut.
Ach so, in meiner Vorstellung war das jetzt ein Baum im Garten und nein, da hat er fest so ein paar Mikrofone angebracht, was ziemlich geil wäre, um Naturgeräusche aufzunehmen.
Ja, aber das ist im Endeffekt ist das genau das Gleiche. Es sieht wirklich aus, ich habe auch aus Spaß zu ihm gesagt, wenn Weihnachten ist, da kannst du den schmücken und so. Das sieht wirklich 1:1 so aus. Und ich glaube, wenn der damit jetzt heute herumläuft, das wird, glaube ich, auch sehr lustig.
Ja.
Aber worum es da geht, ist quasi realistische Sounds aufzunehmen, die zur Verfügung zu stellen für Hörspiele, Animationsfilme, aber auch generell Filme. Und da geht es viel um Stereobild, da geht es um realistisches Gefühl. Und ich muss sagen, dass sich die Sounds hier eher anhören wie aus einer Sound-Library, die jetzt nicht up-to-date ist. Das ist nicht das High-End, was ich erwartet habe. Und ich finde, bei Sounds finde ich das schon ein bisschen wichtiger. Ich erinnere mich noch an diesem Oh, wenn man irgendwie einen Effekt ausgespielt hat, der nicht geklappt hat oder so. Mm. Das hat mich übelst getriggert. Ich fand das so ein schlechtes Sound. Ja, aber vielleicht ist das auch meine Wahrnehmung, weil ich eben in der Materie so sehr drin bin.
Ja, ich muss sagen, ich finde es, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diese App angeht, weil ich einerseits finde, ja, sie ist zweckmäßig, aber halt auch ein bisschen langweilig.
Ja.
Aber es ist eigentlich auch gut, dass sie langweilig ist, weil wenn man jetzt irgendwie noch eine krassere Geräuschkulisse, richtig Musik, richtig krasse Animation hätte, dann ist ja irgendwo der Punkt erreicht, ist es dann auch wirklich noch ein Brettspiel oder ist es dann halt eine Spiele-App?
Ja.
Und definitiv. Dann kann ich schon verstehen, dass man vielleicht dann auch sagt, man gestaltet die Umsetzung in der App, also was man da wirklich auf dem Tablet sehen kann und hören kann, ein bisschen weniger, damit es halt nicht zu videospielmäßig wird.
Ja,
also ich finde, das ist eine Grenze und irgendwie weiß ich selber nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil für mich ist es irgendwie so ein bisschen langweiliger. Es ist weniger ansprechend als andere komplett analoge Spiele.
Ja, ich möchte da kurz drauf eingehen. Also du hast ja jetzt gesagt, dass man das vielleicht auch aus Gründen dass man es nicht so krass auffahren will. Aber man hat ja die Hintergrundgeräusche implementiert. Man hat die Soundeffekte reingetan. Sie sind halt nur von der Qualität für mich halt wirklich unterirdisch. Das kann natürlich auch sein, dass nur mir das jetzt auffällt, weil ich einfach in der Materie so sehr drin bin und weil ich mir so denke, man hätte jetzt einfach so ein bisschen in eine andere Sound-Library gehen müssen. Und es gibt genug Möglichkeiten, das sehr günstig oder fast umsonst hinzubekommen. Das wäre möglich gewesen, aber es ist nicht passiert.
Also dieses Geräusch, wenn du eine Karte einscannst, finde ich auch schon ziemlich nervig.
Das wurde tatsächlich sogar auch gesagt im Podcast.
Ich finde das super nervig. Das geht mir richtig auf den Keks.
Ja, ansonsten zu der App stimme ich dir zu. Sie ist halt sehr reduziert. Bedeutet, was ich erwartet hatte, war, wir haben dann ein Monster und das bewegt sich, das interagiert mit unseren Karten. Bedeutet, weiß ich nicht, mache ich irgendwas? Dann gibt es auch irgendwie ein Feedback. So. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das passiert hier gar nicht. Also ich scanne etwas ein und die App ist sehr starr, wie du schon gesagt hast. Sie interagiert nicht mit den Karten. Jede Karte, die ich einscanne, jede Kartenart reagiert jedes Mal gleich. Also egal, ob Simone eine Karte spielt oder ich. Ich finde, hier wäre so viel mehr drin gewesen als ein App-Spiel, wo ich denke, die Umsetzung hätte auch schon vor 5 bis 10 Jahren genauso sein können.
Ich finde, es ist halt weniger immersiv, als so ein Spiel sein könnte. Und wie gesagt, da gibt es analoge Brettspiele, komplett ohne App, die da immersiver sind. Und gerade bei einer App hätte man ja die Möglichkeit, das immersiver zu gestalten. Und auch die, man hätte dann vielleicht das noch ein bisschen mehr einsprechen können, statt die Gegnertexte sagen, also statt das einfach schriftlich zu machen. Weil ich finde, manchmal hat man auch das Gefühl, dann kommt man nicht mit beim Lesen, dann ist es aber an den Punkten, die sich jede Runde wiederholen, diese Phasenankündigungen, die sind viel zu langsam. Das dauert ewig, bis man da mal durch ist. Also irgendwie, ich finde, es ist nicht gebalanced einfach, was das angeht.
Also gebalanced ist vielleicht das falsche Wort. Es ist nicht so ausgewogen.
Ja, das heißt dasselbe.
Ja, aber nur wenn ich an Balance denke, denke ich immer an Spieldesign.
Ja, aber ich meine ja, die App ist nicht ausgewogen und gebalanced für mich, was das einfach angeht. Und bei mir fühlt sich das so ein bisschen wie so ein Fremdkörper an und dann finde ich die Tischpräsenz einfach ein bisschen mau.
Ja, ich finde auch, die App wertet die Tischpräsenz nicht groß auf, ne? Also das finde ich bei anderen Spielen irgendwie griffiger. Ich erinnere mich da auch an die kleinen Alchemisten, die ja eigentlich nur die App hat, um quasi zwei Zutaten einzuscannen und nachher herauszubekommen, was hat man jetzt eigentlich herausgefunden. Aber selbst da habe ich mehr Freude, die Sachen einzuscannen. Ich weiß nicht warum. Es ist auch, hat dann auch so ein bisschen mit Feedback auch am Tisch zu tun. Ich würde auch sagen, man darf von der App nicht zu viel erwarten. Die ist praktikabel, definitiv. Mich hat sie aber trotzdem enttäuscht und generell mechanisch würde ich sagen, war es uns, glaube ich, auch dann insgesamt zu flach. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach im Kennerspielbereich dann doch nicht so viel spielen wie andere Personen.
Ja, und es hat uns, glaube ich, dann auch doch nicht so viel Spaß gemacht, jeden Boss dann 10-mal zu spielen, bis man wirklich ihn geschafft hat, weil manchmal hat man auch ein bisschen
Pech. Das hast du jetzt übertrieben, ne? Also 3-4-mal war so das Maximum.
Ja, okay, aber... Ja, aber mir kam es schon viel vor. Ja, gerade bei einem bestimmten Boss. Und da auch ein bisschen unfair manchmal.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen das, man muss da frustrationsresistent sein. Dadurch, dass man es aber zusammen sein muss, ist es vielleicht ja trotzdem was für die Zielgruppe. Uns hat es nicht überzeugt, aber wer weiß, hat, glaube ich, ganz gute Chancen auf den Preis, so wie ich auch die Meinung der Jury bisher gehört habe.
Okay, ja, interessant, auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, tatsächlich.
Nee, aber es kommt generell ja auch hervorragend an. Es gibt sehr, sehr viele Fans von dem Spiel. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir da einfach mal anderer Meinung sind. Und ich glaube, man kann mit dem Spiel viel Freude haben. Wir hatten es halt nicht. Punkt.
Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel auf der Liste.
Genau, als nächstes haben wir Rebirth und Rebirth ist vom Dr. Rainer Knizia himself ein Spiel, was bei Frosted Games erschienen ist. Für 2 bis 4 Personen mit 45 bis 60 Minuten Spieldauer angegeben und ab 10 Jahren. Ja, du hast das nie gespielt, Simone. Das ist sehr schade.
Aber ich fand immer, das Cover sah auf jeden Fall super interessant aus und ich weiß noch, dass ich auf der Messe in diesem kleinen Mini-Verhau war, wo wir auch Gibberish auf Englisch mitgenommen haben und ich dich noch gefragt hatte, weil das weggegangen ist wie warme Semmel.
Ja, genau. Und da hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, das ist leider kein Spiel für 2 Personen, beziehungsweise vermutlich nicht so gut wie andere Titel. Und deshalb haben wir es auch nie gekauft. Aber ich habe es netterweise, Grüße gehen raus an André, habe ich es auf dem Spieletreff mehrfach gespielt und habe es auch nochmal eingefordert gehabt, dass ich das nochmal spielen mag. Denn es ist wirklich ein ganz interessantes Spiel. Wir ziehen einfach nur ein Plättchen aus unserem Beutel und platzieren das auf dem Board und versuchen da möglichst Territorien abzubilden. Das erinnert so ein bisschen an Caesar, A Safe Room in 20 Minutes. Das haben wir ja sehr viel gespielt. Also von den Möglichkeiten, du ziehst was, platzierst es und fertig. Du punktest. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Es gibt dann irgendwie Energieplättchen und welche, mit denen man irgendwie Pflanzen einpflanzt. Es gibt Städte und es gibt vor allen Dingen diese ganz tollen Türme, die aus dem Rewood-Material gemacht sind, das wir ja auch schon aus Kutna Hora kennen, was ja so ein recyceltes Plastik ist quasi. Wenn es überhaupt Plastik ist, es heißt ja Rewood. Es ist auf jeden Fall ein nachhaltiger Rohstoff, was ich immer toll finde, wenn das Spiele irgendwie ja mit einbauen. Und ich muss auch sagen, dass das auch haptisch und optisch wirklich ganz toll aussieht, so wie du es eben schon gesagt hast. Die Grafik vom Cover, aber auch vom Spiel allgemein sieht richtig cool aus. Es ist ein bisschen konfrontativ. Also klar, man kann sich gegenseitig total ärgern und die Wege abschneiden und die Möglichkeit, anderen die Punkte irgendwie wegzunehmen, indem man ein Plättchen da jetzt hinlegt, die sind enorm. Aber das ist ein Spiel, was in der Kürze der Zeit, in der man das spielt, richtig, richtig toll ist. Mir hat das echt gut gefallen und ich würde es auch jederzeit wieder mitspielen. Würde jetzt nicht sagen, dass das, weil nicht, dass jetzt irgendwie ein 10 von 10 Spiel ist, aber mir hat das sehr gut gefallen und da spielt natürlich auch die Umsetzung so ein bisschen mit rein. So das einzige Manko, was ich beim Spielen hatte, war so ein bisschen die Zufälligkeit der Auftragskarten, weil es da schon sehr entscheidend ist, dass man die relativ früh bekommt, weil man sonst da gar nicht so drauf spielen kann. Aber insgesamt ein wirklich rundes Ding. Hat mir echt gut gefallen.
Also ich würde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich finde, das sieht interessant aus. Es sieht, mich spricht das optisch auf jeden Fall an.
Ja, es hat halt,
uns mal zu testen.
Es hat halt so ein bisschen dieses Area-Control-Element, aber nicht so hart, sondern es ist, du ziehst was raus und platzierst es. Du musst nicht 10 Züge im Voraus planen, um dein Gebiet zu verteidigen.
Also ist es dann vielleicht ein Area-Controlliges, was noch an der Grenze zu okay für mich ist?
Ja, es ist natürlich kein Area-Control in dem Sinne, dass du irgendwelche Truppen irgendwo hin bewegst, aber du versuchst natürlich territorial so ein bisschen die anderen vielleicht mal abzuschneiden oder deine Möglichkeiten besser zu nutzen. Ja.
Okay. Ja, cool.
Kommen wir zum nächsten Titel, der ebenfalls bei Frosted Games erschienen ist.
Nämlich One-Hit Heroes.
Genau, One-Hit Heroes ist ein Spiel von AC Atienza und Connor Raid. Und die haben dieses Co-op-Boss-Battling-Spiel entwickelt für 1 bis 4 Personen, 15 bis 60 Minuten Spieldauer und ab 8 Jahren.
Ja, schon wieder ein Boss-Battle-Spiel.
Genau.
Aber diesmal ganz anders, komplett analog. Und ja, auch eins, wo ich dann doch finde, vielleicht ist es hier auch schon ein bisschen immersiver. Ja, worum geht es? Wir spielen auch hier jeder einen Helden, haben ein Kartendeck, können Karten ausspielen, aktivieren, können dem Boss Schaden machen. Der Clou ist, wir selber halten nur einen einzigen Treffer aus. Und dann sind wir kaputt.
Deshalb der Name.
Genau, One-Hit-Heroes. Der Boss hat aber ein bisschen mehr Leben und der setzt sich natürlich auch zur Wehr und hat ein eigenes kleines Kartendeck, das er durchläuft. Und ja, wir versuchen eben den Boss zu schlagen. Ganz wichtig ist, wenn wir dem Boss Leben abziehen, wir haben selber noch so eine kleine Leiste.
Die Agro-Leiste.
Die Agro-Leiste, genau. Mir ist gerade das Wort entfallen. Und die ist farblich unterteilt. Und je weiter unsere Agro-Leiste gefüllt ist, desto häufiger bekommen wir selber Schaden vom Boss. Denn der sagt dann zum Beispiel, jeder, der die Agro-Leiste bis gelb gefüllt hat, kriegt Schaden. Wenn wir noch bei grün sind, ist alles okay. Wenn wir schon bei rot sind, tja, das ist weiter als gelb, dann kriegen wir Schaden. Und deswegen müssen wir da immer so ein bisschen die Balance halten zwischen dem Boss Schaden machen, unsere eigene Agro-Leiste oder die unserer Mitspieler irgendwie so manipulieren, dass keiner K.O. geht und keiner getroffen wird.
Und das geht sehr schnell.
Und das geht sehr schnell. Und das Interessante ist, wir haben hier auch so eine kleine Progression zwischen den Bossen, denn wir schalten so kleine Decks frei, so kleine Booster quasi.
Ja.
Und können da auch Karten zu unserem eigenen Deck hinzufügen und uns so eben immer an den Boss anpassen und versuchen, den Boss auch kennenzulernen, um um die beste Strategie herauszufinden, wie wir den Boss schlagen können.
Genau. Und One Hit Heroes ist ein Spiel, wo wir tatsächlich den Kickstarter davon haben. Bedeutet, wir haben alles gefühlt, was bisher rausgekommen ist. Und das bedeutet auch, dass wir mehr haben als das, was in Deutsch bisher erschienen ist. Das ist so das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, reicht der Wiederspielreiz für einen Kennerspiel des Jahrestitel?
Wie viel ist es denn?
Also deutlich weniger. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht genau, wie viele Bosse drin sind. Also es werden genug Bosse drin sein, aber dieser gesamte Modus, dass wir später nochmal die gleichen Bosse mit einer anderen Progression irgendwie durchballern können, da ist die Abwechslung einfach deutlich geringer. Ja, bedeutet, wir können da jetzt nur begrenzt über die deutsche Variante sprechen, aber was wir natürlich sagen können, ist, dass das mechanische System mir wirklich sehr gut gefallen hat. Wir haben das relativ schnell hintereinander auch durchgespielt. Es gibt halt immer diese Mini-Kampagne von ganz wenig Bosskämpfen hintereinander. Die kann man auch so schnell hintereinander wegspielen. Man wird auch immer wieder verlieren. Aber dadurch, dass die Partie nicht so lang dauert, nimmt man sich einfach alle Karten und sagt, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Und wo ich sagen muss, was ich einen ganz großen Vorteil von dem Spiel finde, ist, du hast ein direktes Gefühl für dein Kartendeck, weil da sind nicht viele Karten drin und du kennst sofort gefühlt alle deine Karten und versuchst sie auch in der richtigen Reihenfolge natürlich irgendwie auszuspielen. Und was ich toll finde, ist, dass die Bosse sehr, sehr unterschiedlich sind.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und die sind auch die sind sehr interessant auch gestaltet. Also ich muss gerade direkt an den Bombenboss denken. Da steht dann immer Tick-Tock auf den Karten, immer abwechselnd. Finde ich einfach witzig. Die haben so lustige Gags auch teilweise dabei.
Ja.
Und finde ich auch total interessant. Ich finde es auch interessant, dass man mit seinem eigenen Deck so ein bisschen haushalten muss, denn wir haben ja Karten, die kommen auf unseren Ablagestapel, die mischen wir wieder rein. Und es gibt aber auch Karten, die können wir nur einmal einsetzen. Und dann sind die raus aus dem Kampf. Wir haben dann Möglichkeiten, diese Karten wieder zurückzugewinnen. Aber grundsätzlich muss ich genau überlegen, wann ich die einsetze und in welcher Reihenfolge ich meine Karten spiele, um eben das Beste aus meinem Deck zu machen.
Ja, und da, was ich sehr gut fand, war hier das Zusammenspiel der Charaktere, was mir auch hier nochmal deutlich besser gefallen hat als bei Bossfire, das QA. Denn wir haben hier wirklich auch so klassische Tanks oder Leute, die viel Damage machen. Und man hat von Anfang an, auch bei der Zusammenstellung der Helden, guckt man so ein bisschen drauf, wer macht jetzt eigentlich was? Wer nimmt am besten nachher das Aggro-Ding rein? Es gibt welche, die können auch Aggro bei den anderen entfernen. Also jeder hat irgendwie eine Aufgabe, wo er richtig gut drin ist. Und das finde ich hier richtig schön gelöst, hat ein sehr schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dadurch, dass die Bosse auch durchaus mal knifflig sein können, finde ich das eigentlich ein richtig tolles Spiel im Kennerbereich. Und ja, für 35 Euro im Deutschen erschienen, ist das auch ein völlig, völlig faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch gerade, weil die Umsetzung auch mit diesem Board, was diese Plastik-Schuber drüber hat, wo man einfach das Aggro-Ding reinwirft und easy wieder rausholen kann, ist das auch richtig schön haptisch umgesetzt tatsächlich. Und auch die Grafik gefällt mir sehr gut.
Ja, finde ich auch. Also finde ich es einfach ein rundum schönes Spiel. Genau. Spaßiges Spiel.
Und jetzt hoffen wir mal, dass die Erweiterung dann auch noch auf Deutsch rauskommt, weil ich sagen würde, die braucht man auf jeden Fall, damit es auch, nachdem man die Bosse alle mal durchgespielt hat, nochmal viel mehr Abwechslung bietet, weil man da nämlich deutlich mehr Content hat. Das wäre schön, wenn es das auf Deutsch auch noch geben würde. Da gehe ich jetzt erstmal noch so ein bisschen hoffnungsvoll von aus, aber schauen wir mal. Aktuell ist es halt noch nicht erschienen.
Ja.
Gut, als nächstes hätten wir das Spiel Am Goldenen Fluss, was bei Cosmos erschienen ist, für 2 bis 4 Personen von Keith Piggott und für 60 bis 90 Minuten ist es ausgeschrieben, ab einem Alter von 14 Jahren, also doch etwas höher schon als die anderen Titel.
Da musst du mir mal direkt sagen, haben wir beide das zusammen häufiger als einmal gespielt?
Ja, wir haben das aber relativ schnell wieder verkauft.
Weil ich weiß, wir haben es gespielt und ich habe aber kaum Erinnerungen an dieses Spiel tatsächlich.
Das geht mir ebenso. Deshalb können wir auch gar nicht mehr so viel darüber sagen.
Vielleicht sagt das schon relativ viel darüber aus.
Ich würde auch tatsächlich zu unserem Fazit schon mal sagen, es ist irgendwie ein okayes, gutes Ding, was aber auch schnell in Vergessenheit geraten ist. Es gab ja einen riesen Hype darum, als es dann plötzlich, als es noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach war, ein verfügbares Exemplar damals zu kommen. Und das ist wirklich schon lange her. Also noch weit bevor die deutsche Variante auf den Markt gekommen ist, haben wir das schon gehabt. Und ja, wir haben es nicht viel gespielt. Und es ist relativ schnell bei uns wieder ausgezogen, weil es sich für uns einfach nicht wirklich besonders angefühlt hat. Das hatte für uns jetzt nicht den Reiz. Liegt vielleicht auch daran, dass wir ja im Eurogame-Bereich wirklich sehr, sehr gute Titel kennen und jetzt auch nicht mehr jedem Eurogame hinterherrennen. Ich weiß aber auch, dass tatsächlich viele Leute dieses Spiel sehr gerne mögen. Auch viele, die generell auch komplexere Eurogames spielen.
Genau, ich habe das auch mitbekommen, dass einige das ganz gut finden. Und ich muss sagen, optisch ist es natürlich ein Hingucker. Ne?
Ja.
Also
ja,
ist vielleicht ein bisschen wild, finde ich. So, wenn du lange drauf guckst, dann ist es schon anstrengend irgendwie.
Nee.
Aber das mit diesem goldenen Fluss ist natürlich schon echt cool gemacht, ne? Also finde ich schon echt ganz schick. Und ich weiß noch, man fährt da mit seinen Schiffen die ganze Zeit den Fluss entlang,
ja,
aktiviert irgendwie die Bereiche, aber viel mehr weiß ich leider auch nicht. Und ja
dieser
dementsprechend
Fluss war auch das Hauptelement.
Ja. Es ist nicht wirklich hängen geblieben. Deswegen, ich glaube, es war kein schlechtes Spiel.
Nö.
Aber es hat uns nicht überzeugt.
Ja, ich glaube, es ist generell, füllt es natürlich so ein bisschen die Lücke von einem Eurogame, was nicht zu komplex ist und was auch nicht zu lange dauert. Ne? Also das ist ein Spiel, was man wahrscheinlich auch zu dritt und viert in unter 2 Stunden locker hinbekommt. Und da gibt es ja nicht mehr so viele. Ne? Es gibt relativ schnelle Züge. Man baut so ein bisschen seine Tableaus aus. Es hat ja auch dieses Leistenklettern so ein bisschen. Es war mir persönlich einfach zu normal. Ja, und das ist auch vollkommen okay, aber ich glaube, dass das definitiv bei vielen Leuten im Orakeln zumindest sehr weit oben sein wird. Ja, und dann haben wir das nächste Spiel, nämlich Duell um Cardia. Das ist ein Spiel von Fauci Bogida und Mathieu Rivero und ist ein Spiel für genau zwei Personen mit 15 Minuten Spieldauer angegeben, ab 9 Jahren, Simone.
Ja, und was machen wir? Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen, haben das gleiche Kartendeck auf der Hand beziehungsweise auf dem Stapel, ziehen unsere Karten und wir spielen immer verdeckt eine Karte aus. Und dann decken wir beide unsere Karten gleichzeitig auf. Und jetzt musst du mir kurz helfen, wird die mit der niedrigeren oder höheren Zahl zuerst aktiviert?
Naja, die Person, die tatsächlich die höhere Karte ausspielt, die bekommt tatsächlich...
Die gewinnt den Fight?
Die gewinnt den Fight, bekommt einen Token drauf und man gewinnt ja auch, wenn man insgesamt 5 von den Markern vor sich liegen hat, also 5-mal eine Runde quasi gewinnt. Und die andere Person darf dafür aber ihren Karteneffekt aktivieren.
Ah, genau, so rum war's. Und über die Karteneffekte können wir aber die Gewinner von vorherigen Runden teilweise ändern. Wir können entscheiden, dass die, ich glaube, es gibt sogar eine, dass die niedrigere Karte gewinnt. Es gibt eins, das besagt dann, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine ganz bestimmte Karte sofort das ganze Spiel gewinnt. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Effekte. Der Clou ist, wenn wir die gleiche Karte beide spielen zum gleichen Zeitpunkt, hat keiner was davon.
Genau. Richtig.
Ja. Und ja, so versuchen wir so ein bisschen unseren Gegner natürlich auszutricksen. Ist natürlich davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt ich welche Karte ziehe. Und versucht das Beste eben draus zu machen.
Genau, das Interessante oder was das Spiel nochmal interessant macht, sind die extra Orte, an denen wir kämpfen. Denn man kann es natürlich mit den Basisregeln spielen, aber es gibt auch nochmal, Abänderungen der Regeln für ein Duell. Und da sind ganz viele interessante Details drin und viele Ideen reingeflossen, die ich ziemlich cool finde. Ich habe das Spiel tatsächlich mit dir ja zu Anfangs auch ein paar Mal gespielt und habe es danach mit auf die Arbeit genommen tatsächlich. Und bin jetzt aktuell bei 14 Partien. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass bei mir so ein bisschen die Luft raus ist. Und ich glaube, bei dir war das ja auch relativ schnell ähnlich, ne?
Ja, mich hat's von Anfang an nicht so sehr gecatcht wie dich. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich fand das frustrierend. Ich war sehr schlecht in diesem Spiel immer.
Ist das so?
Ich glaube schon, oder? Das guckst du jetzt doch direkt wieder
nach.
Ja,
du hast nur einmal gewonnen von 7, 8 Partien.
Ja, siehst du mal.
Okay, das macht Sinn.
Ja, ich gebe es auch zu. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich so wahnsinnig schlecht war in diesem Spiel. Aber irgendwie, es hat mich nicht gepackt und ich habe irgendwie keinen Zugang dazu gefunden. Also ich war ja offensichtlich auch sehr, sehr schlecht.
Ja, es gibt ein zweites Kartenset noch, das muss man dazu sagen. Also wir haben einmal jeder 16 Karten und dann gibt es das gleiche nochmal. Man spielt ja immer mit dem gleichen Set. Man hat also schon im Umfang wirklich nochmal etwas mehr drin. Also vom Umfang kann man sich nicht beschweren. Und jetzt beschwere ich mich trotzdem, weil ich finde, dass das Spiel relativ schnell auserzählt ist. Wir kennen die Kombination unter den Karten untereinander relativ schnell. Gerade wenn man viele Duellspiele spielt, dann ist das etwas, was man relativ schnell versteht, finde ich. Und dann ist es relativ klar, wenn ich die Karte spiele, dass ich danach versuche, die Karte zu spielen. Das weiß natürlich die andere Person dann auch. Und so spielt es sich dann so ein, dass es wenig Spannung nur noch hat. Es hat so in den ersten Partien, habe ich gedacht, boah, das ist richtig clever, das macht mir Spaß, noch die Extra-Regeln dazu, nochmal das andere Kartenset. Und dann so ab der 10. Partie habe ich dann gedacht, nee, so richtig Abwechslung kommt da jetzt nicht mehr auf. Wir spielen irgendwie immer das Gleiche.
Genau, vielleicht, weil es dich dann eben nicht mehr überrascht hat, was der andere gespielt hat.
Richtig.
Oder was es da für Möglichkeiten gibt. Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, es gibt eben auch begrenzt viele Möglichkeiten, ne? Die haben ihre Synergien untereinander und man weiß, okay, wenn das jetzt passiert, dann versucht die andere Person das, hat sie das aber dann auf der Hand und dann kommt dann auch noch das Glückselement irgendwie ins Spiel, dass man auch die richtigen Karten zur richtigen Zeit dann auf der Hand haben muss. Also es ist definitiv auch glücksabhängig. Und da muss ich sagen, hat es mich dann insgesamt nicht überzeugt. Ich weiß, dass die Jury das durchaus auch gut findet, das Spiel. Und ich weiß auch, dass viele Leute da mittlerweile großer Fan von sind. Es gibt auch Turniere, die gespielt werden und so, wo ich mir denke...
Ach, wirklich?
Ja, das also ja dafür... Krass. Muss ich sagen, für so ein Einsteiger-Duellspiel könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber für so alte Hasen in dem Genre wie wir jetzt, die wirklich so viele Duellspiele schon gespielt haben, fehlt mir einfach die Tiefe. Mhm. Muss aber ja nicht bedeuten, dass es dann fürs Kennerspiel nicht reichen würde, weil vielleicht ist das ja genau das, was Leute suchen im Duellbereich.
Ne? Ja, das kann gut sein.
Also wenn euch das nicht abschreckt, ne, was wir jetzt gesagt haben, es gibt viele Leute, die es sehr gerne mögen und für uns ist es mittlerweile so ein bisschen die Luft raus. Ja, Simone, das nächste Spiel, das ist auch bei uns schon wieder ausgezogen, leider.
Tatsächlich?
Ja, ich habe es verkauft.
Habe ich irgendwie
bekommen.
Gar nicht mitbekommen, dass du es verkauft bekommen hast.
Kriegst du auch immer nicht mit.
Ja, das stimmt. Ja, es geht um Leviathan Wilds.
Genau, Leviathan Wilds ist von Justin Kempainen und ist erschienen bei Frosted Games und ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen mit 45 bis 90 Minuten Spielzeit angegeben und ab 10 Jahren. Aber was machen wir, Simone? Es ist schon wieder irgendwie eine Art Boss-Battler.
Es ist eigentlich schon wieder ein Boss-Battler, aber wir bekämpfen die Bosse nicht, sondern wir versuchen, glaube ich, sie zu beruhigen.
Genau,
ich
so
glaube,
ist es.
Das ist die Story. Und es ist irgendwie, finde ich, ein bisschen seltsam, wenn du jetzt drüber nachdenkst, weil das sind so riesige Bosse, zum Beispiel so eine riesige Schildkröte. Und wir sind so mehr oder weniger Kletterer. Wir klettern so an dieser Schildkröte hoch und versuchen, diese Kristalle abzuklopfen, die diese Schildkröte irgendwie verrückt machen. Und deswegen ist sie böse geworden. Also irgendwie finde ich ein bisschen weird, aber okay.
Ich finde es vom Thema her ehrlicherweise ziemlich cool.
Okay, und wir suchen uns am Anfang auch eigentlich schon wieder unseren Helden so ein bisschen aus. Es gibt Klassen und Berufe oder so. Also wir suchen uns eine Kombination aus und kriegen dadurch auch wieder Karten für unser Deck und eine bestimmte Fähigkeit und spielen dann. Und wir spielen Karten aus, mit denen wir unseren Kletterer aktivieren, um zu klettern oder um eben Schaden zu machen an den Kristallen. Es gibt dann noch die blauen Kristalle, bei denen wir nur mit bestimmten Symbolen auf den Karten da arbeiten können. Und ja, versuchen das Ganze eben hinzukriegen, ohne runterzufallen. Der Boss ist natürlich auch dran, versucht uns so ein bisschen von sich runterzuscheuchen und macht dann auch immer wieder Schaden in bestimmten Bereichen und wir versuchen das eben zu schaffen. Und ich glaube, wir waren auch in diesem Koop-Spiel mal wieder gar nicht mal so gut.
Ja, das war so ein bisschen das Problem und interessant, dass dieses Spiel trotzdem so gut in Erinnerung geblieben ist. Denn wir haben das Spiel schon 2024 gespielt. Denn ich habe die Kickstarter-Variante gehabt.
Aber wir haben es doch letztes Jahr nochmal gespielt,
wir haben es noch
nicht?
Einmal letztes Jahr gespielt, um nochmal zu überprüfen, ob es nicht vielleicht doch etwas ist, was wir häufiger noch spielen sollten. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, nein, wir sind irgendwie nicht für dieses Spiel gemacht. Obwohl ich dem Spiel so viel Gutes auch anrechnen würde. Also erstmal ist das ein Spiel, was optisch auch wieder total interessant ist und wir stellen ja auch am Anfang wieder unseren Helden zusammen mit einer Klasse und mit einer verschiedenen Sachen, die wir zusammenfügen zu einem neuen Helden und haben dadurch auch wieder Fähigkeiten, die asymmetrisch sind und andere Karten und das macht total Spaß, die zu entdecken, denn der eine, der kann besonders gut klettern, der andere besonders gut schlagen, der andere hat irgendwie nochmal eine ganz krasse Fähigkeit. Und das ist total interessant, wie cool die Designs sind. Ja, was ist unser Problem bei dem Spiel? Ich glaube, es war bei uns nachher doch die Schwierigkeit, die uns frustriert hat. Wir haben das ja schon häufiger gesagt, dass wir häufiger bei Koop-Spielen das Problem haben, dass Spiele uns deutlich zu schwer sind.
Ich muss aber auch sagen, ich hatte das Gefühl, dass dieses Spiel für 2 Personen nicht ideal ist bei einzelnen Bossen. Mhm. Weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn jetzt, man muss ideal klettern quasi, um das innerhalb eines angemessenen Zeitraums hinzukriegen, diese Kristalle abzuklopfen, weil die natürlich über den ganzen Boss verteilt sind. Und wenn du da irgendwann mal in die falsche Richtung gehst, dann kommst du da nicht mehr hin, dann bist du viel zu weit weg von einem anderen. Und ich glaube, dass das, wenn du das zu viert spielst zum Beispiel, tatsächlich ein bisschen leichter sein könnte, dass man sich das ein bisschen leichter aufteilen kann, wer wohin geht, in welchem Bereich. Und das war bei uns zu zweit schon häufiger mal eine Schwierigkeit, würde ich mal sagen.
Ja, den ersten Boss kriegt man noch relativ gut hin. Also die Schildkröte war für uns überhaupt gar kein Problem. Muss aber sagen, dass ich finde, und das könnte auch so ein Kriterium sein für den Kennerspiel des Jahrestitel, denn ich fand, dass der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Boss schon liegen waren an der Schwierigkeit. Also den zweiten haben wir, glaube ich, nie hinbekommen, soweit ich weiß. Wir haben ja auch den dritten dann nochmal ausprobiert, ob wir den schaffen. Aber es war exorbitant schwerer. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann Leute sagen, okay, wir machen jetzt den ersten Boss und irgendwie nach ein paar Malen haben wir es geschafft und dann geht man zum nächsten und dann wird es noch viel, viel schwerer, dass das durchaus auch frustrieren kann. Aber wenn man dieses System mag, dann bekommt man ein richtig knackiges Koop-Spiel. Das kann man definitiv sagen, was auch sehr interessant ist, weil diese Möglichkeiten, wie wir unsere Helden zusammenbauen, die ziemlich cool sind und die mich auch total gecatcht haben. Und das ist so ein typisches Spiel von, ich möchte das mehr mögen, aber es macht uns einfach weniger Freude, weil wir da einfach nicht für gemacht sind irgendwie.
Ja, würde ich auch unterschreiben.
Und das, obwohl wir es jetzt schon so lange nicht mehr gespielt haben, man trotzdem genau weiß, wie es noch funktioniert hat, das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Mechaniken zumindest sehr unique sind und auch im Kopf bleiben. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Am Goldenen Fluss.
Das stimmt auch wieder.
Genau. So, nachdem wir jetzt ja ein paar Titel haben, die bei uns nicht so gut angekommen sind, gibt's jetzt mal wieder einen Kracher, Simone?
Ja, nämlich natürlich das wunderbare Orapa Mine.
Beziehungsweise Orapa heißt es im Deutschen, ist von Yun-Hee Choi und Wan-Jin Jill und bei Playty Games erschienen, im Deutschen bei Nice Game Publishing. Ein Spiel für eigentlich zwei Personen. 20 bis 30 Minuten Spieldauer sind angegeben und es ist ab 8 Jahren, Simone. Was machen wir denn da?
Ja, wir verbuddeln quasi für den Gegner ein paar Steine im Boden, die unterschiedliche Formen und Farben haben. Der Gegner macht das für uns auch. So ein bisschen wie bei Schiffe versenken. Wir legen uns gegenseitig ein Puzzle zurecht und dann versuchen wir herauszufinden, wie der andere seine Steine angeordnet hat. Indem wir in das Gitternetz einen Laserstrahl reinschießen. Entweder in eine Spalte oder in eine Reihe. Dieser Laserstrahl, der prallt von den Formen ab, beziehungsweise wird er reflektiert, beziehungsweise so gespiegelt, so mehr oder weniger, an den schrägen Kanten. Und der ändert dabei selber seine Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt an so ein weißes Dreieck dagegen pralle, dann wird der Laserstrahl wieder weiß, wenn er rauskommt. Und ich sag dann zum Beispiel, ich jag den Laserstrahl durch Reihe A. Und der Simon sagt mir dann, der kommt raus bei, was weiß ich, bei
C und ist tatsächlich
hellblau.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Und dann muss ich mit dieser Information anfangen zu deduzieren, wie alles liegt. Wir haben, wir müssen natürlich gucken, wie ist der Weg gewesen von diesem Laserstrahl und welche unterschiedlichen Formen beziehungsweise welche unterschiedlichen Farben wurden getroffen, damit der Laserstrahl plötzlich hellblau ist. Ja, und so stellen wir uns immer gegenseitig abwechselnd eine Frage und versuchen dann möglichst schnell herauszufinden, wie alles angeordnet ist.
Ja, Orapa ist ein Spiel, was wir hier schon zigmal besprochen haben, in unserer Jahrestopliste, in einer Gespielt-Folge und wir haben auch den Nachfolger hier. Es ist ein Spiel, wo ich so unfassbar glücklich darüber bin, dass es den Weg nach Deutschland gefunden hat, denn wir haben es damals noch aus Südkorea tatsächlich gekauft und importiert und ich bin absolut begeistert. Für mich ist das eins der allerbesten Deduktionsspiele, auch gerade weil es wirklich auch nur diese Deduktion ist. Mag für manche vielleicht auch der Kritikpunkt sein, aber für mich gewinnt Orapa mittlerweile auch gegen Planet X, einfach weil man es so schnell auch auf den Tisch bekommt und in einer Viertelstunde gespielt bekommt. Man hat trotzdem diesen Hirnschmalz, man hat noch diese kleinen Module, die man einbauen kann mit dem Absorptionsstrahl beziehungsweise den, der durchsichtig ist und der irgendwie alles abprallen lässt, was auch total freaky ist. Ich finde, Orapa ist ein unfassbar starkes Spiel und ich würde mich so sehr freuen, wenn es den Kennerspiel des Jahrespreis gewinnen würde. Ich glaube, die Chancen sind trotzdem eher gering, aber wer weiß, Für mich ist es auf jeden Fall einer der Gewinner.
Da würde ich mich auch auf jeden Fall freuen. Ich finde dieses Spiel unfassbar toll. Ich kann verstehen, wenn Leute dann sagen, okay, es ist vielleicht zu wenig Spiel für sie. Mhm. Weil man halt wirklich einfach nur fragt, okay, was passiert bei Spalte 3? Was passiert bei Reihe B? Und dann halt selber in sich überlegt. Ne? Also man hat da keine Interaktion, man hat keine besonderen Aktionen, die man einsetzen kann. Aber für mich ist das überhaupt nicht schlimm. Ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran. Ich finde dieses Spiel super. Ich würde das jederzeit spielen. Ich glaube, du könntest mich wahrscheinlich nachts wecken und ich würde das spielen. Deswegen für mich natürlich ein super Kandidat.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, aber es ist ein Spiel, wo ich mich sehr darüber freue. Wir haben ja sehr früh auch dieses Spiel hier schon besprochen. Da war ja wirklich, also es kannte ja keiner. Und ich bin so froh, wie viele Leute mittlerweile dieses Spiel gespielt haben und so toll finden, weil das wirklich in dieser kleinen Schachtel ein kleines Juwel ist. Das kann man wirklich nochmal sagen. Es ist auch durchaus fordernd und es bleibt auch fordernd. Und ja, für mich wirklich, wirklich ein ganz tolles Ding.
Definitiv.
Gut, machen wir weiter mit Abroad. Abroad ist von Rodrigo Rego und Danilo Valente. Designed worden ist ein Spiel, das bei One More Time Games erschienen ist. Für 1 bis 5 Personen mit 90 Minuten Spieldauer angegeben und ab 12 Jahren, Simone. Ja, worum geht es? Ja, jetzt hast du gedacht, jetzt mache ich die Überleitung. Ne?
Ja, das war komisch.
Ja, worum geht es? Wir sind irgendwie angeheuert worden für ein neues Reisebüro und sollen ja schöne Routen uns überlegen und tolle Orte besuchen. Und genau das machen wir in 4 Wochen. Ja, und dafür besuchen wir Orte in Europa und konzentrieren uns auch wirklich nur auf Europa. Haben Präsenz in verschiedenen Ländern und verschiedenen Gebieten. Gibt zum Beispiel die Dachregion. Und wir haben Handkarten mit Symbolen drauf, aber auch mit Kosten, die unsere Tage sind, wie lange wir eben an den Orten bleiben müssen. Wir haben verschiedene Ressourcen, wo wir auch ein bisschen Einkommen theoretisch generieren können. Es gibt manchmal Karten, die haben einen Bonus, wenn wir sie auf einen besonderen Tag irgendwie ausspielen. Mhm. Weil ich nicht, dienstags ist besonders gut in Neapel, keine Ahnung warum. Aber ja, wir bekommen dann einen Bonus. Und so versuchen wir immer, irgendwie genug Karten zu haben, um flexibel zu bleiben, aber auch um gewisse Präsenzen irgendwo zu platzieren, um da in der Wertung vorne zu sein. Genauso aber auch irgendwie zu schauen, dass man vielleicht irgendwelche Festivals noch besucht. Und das ist ein Spiel, was wir ja hier auch schon ausführlich besprochen haben. Und ich mag es immer noch, aber es ist schon ganz schön knifflig. Es ist kein easy peasy, ich lehne mich mal zurück Spiel, wie es andere Reisespiele sind, sondern das ist schon durchaus sehr knackig.
Ja, es ist vor allem knifflig, weil wir relativ wenig Ressourcen haben und wir brauchen natürlich Geld zum Reisen, hauptsächlich Geld, wir brauchen Energie zum Reisen und ich finde, da kommt man doch ziemlich schnell schon in Bedrängnis. Was ich gerade auch ganz lustig finde, ich gucke gerade auch beim Bildern bei BGG und bei der Neapel-Karte, da gehen wir 2 Tage lang Pizza Margarita essen. Das finde ich tatsächlich irgendwie ganz witzig. Da brauchen wir 2 Tage für. Ja, und es ist ein interessantes Spiel. Mich hat es nicht so abgeholt, weil ich es ja doch ein bisschen zu knifflig fand und zu unbelohnend. Ich hatte immer das Gefühl irgendwie, mir fehlen dauernd die Ressourcen. Und wir versuchen auch so ein bisschen so eine Mehrheitenwertung zu bekommen, indem wir eben die Länder besuchen und da unsere Token reinlegen. Idealerweise drehen wir die dann noch um, damit ein Herzchen gezeigt ist. Und dieser Akt des Plättchenumdrehens ist so schwierig, finde ich, in diesem Spiel hinzubekommen, dass man das Gefühl hat, wenn der andere das schafft irgendwo, dann hat man da eh keine Chance mehr. Weil das, also gefühlt ist das so selten, aber dass man das hinbekommt.
Ja, so würde ich es auch nicht sagen. Nee, es ist schon schwer und es kostet auch echt viel, aber es ist durchaus ja möglich. Ja, ich würde dir da ein bisschen widersprechen. Ich finde das wirklich ein gutes Spiel. Und ich finde vor allen Dingen toll, dass die Karten so designt sind. Es ist zwar Stock-Footage irgendwie aus den Regionen drauf, aber wenn ich dann sehe, der Vulkan El Teide und ich war da irgendwann schon mal, oder wo ich dann dem Tobi, mit dem ich letztes Jahr in Amsterdam war, die Karte mit Amsterdam schicke, das ist halt wirklich nett. So, und man kann bei diesem Spiel irgendwie auch wieder neue Sachen entdecken. Das finde ich sehr schön. Es ist auch so ein bisschen edukativ, aber so unterschwellig. Ne? Man lernt halt so ein bisschen ein paar Sachen kennen. Und wenn man sich die Sachen, wie jetzt Margarita essen, vielleicht mal ausgeklammert, aber auch mal so durchliest, ist das durchaus interessant, was es da zu entdecken gibt.
Mhm.
Gibt einen großen Kritikpunkt, das ist für mich die grafische Umsetzung auf dem Spielbrett.
Ja, das ist schon echt nicht so schön geworden.
Sie ist sehr sehr funktional, würde ich sagen, wobei ich auch da sagen würde, ich finde die Map gar nicht so schlimm wie zum Beispiel die Tokens, die einfach so kleine Pappplättchen sind mit Herzen drauf oder eben nicht und die wirklich sehr lieblos aussehen. Aber da kann man auch ein bisschen drüber hinwegsehen. Gibt ein anderes Problem, wenn man zu viert spielt, dann wird der Platz auch sehr eng für die Tokens, ne, und für die Teile.
Der ist ja zu zweit schon recht
eng. Das war schon zu zweit, je nachdem, wo man ist. Zum Beispiel Griechenland oder Italien haben da doch jetzt nicht so viele Plätze, wie jetzt beispielsweise die Dachregion. So rein vom ausufernden Platz, ja, logischerweise, es ist ja eine Europa-Map. Ja, das ist so ein bisschen das, wo ich denke, da hätte es noch ein bisschen Feinschliff vielleicht gebraucht, aber definitiv ein Titel, der auch insgesamt sehr gut angekommen ist.
Ja, bei mir nicht so, aber es ist ja auch in Ordnung.
Gut. Machen wir weiter mit einem ganz heißen Kandidat. Zumindest sind wir uns da beide einig, Simone. Denn Life of the Amazonia ist ja auch ein Spiel, was wir schon wieder zig Jahre vorher gespielt haben.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch schon wieder ewig her. Und war das nicht auch ein Kickstarter?
Es war ein Kickstarter und wir haben es tatsächlich auch 2024 bekommen und viel gespielt. Und ich war auch hier 2023 haben wir es bekommen, sehe ich gerade.
Wahnsinn.
Das ist krass, ne? Und da seht ihr auch mal, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr könnt schon wissen, was die nächsten Jahre vielleicht nominiert werden könnte.
Ja,
was für
ja.
nächstes Jahr orakeln, ihr könntet es wissen.
Wir werfen immer einen Blick in die Zukunft.
Vor allen Dingen in die Titel, die definitiv eine Lokalisierung bedarfen. Und Life of the Amazonia ist eben so ein Titel. 2023 ist es tatsächlich erschienen. Aber dieses Jahr, oder letztes Jahr ehrlich gesagt, erst bei Strohmann Games. Es ist ein Spiel von Jamie Bloom und Sophia Kang. Und ist bei Strohmann Games erschienen, beziehungsweise Bad Comet im internationalen Bereich für 1 bis 4 Spielende 60 bis 150 Minuten Spieldauer ist angegeben, wobei das relativ sehr, sehr lang ist, finde ich. Und ab 14 Jahren tatsächlich, Simone. Worum geht es denn?
Wir bauen einen Dschungel auf und wir haben einen Beutel, es ist ein Backbuilder. Aus dem ziehen wir jede Runde Plättchen raus und können die ausgeben, um eben unseren Dschungel zu bauen, um unseren Beutel auszubessern und versuchen, so möglichst viele Punkte zu sammeln, indem wir natürlich möglichst viele Tiere möglichst ideal in unserem Dschungel platzieren. Die haben Anforderungen, beziehungsweise ja Anforderungen für die Wertung, was die Habitate angeht, oder die wollen an bestimmten Orten sein, mit bestimmten Tieren, bestimmt benachbart sein. Und so versuchen wir eben möglichst unseren Beutel so ideal aufzubauen, damit wir die Tiere sammeln können und unser Habitat auch möglichst vergrößern können und auch Bäume platzieren können oder Wasserblumen zum Beispiel.
Genau, die sind total entscheidend, weil viele von den Tieren wollen natürlich auch nicht irgendwie eine kahle Dschungellandschaft haben, sondern die wollen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise einen lebensfähigen Lebensraum besuchen. Ja, das Ganze ist, würde ich sagen, so im Groben zusammengefasst eine Art Cascadia im Kennerspielbereich. Bedeutet, wir versuchen wirklich Sachen hin und hin zu puzzeln und auch irgendwie die Synergien zwischen den Tieren zu nutzen, dass wir auch Tiere so platzieren, dass sie vielleicht sich auch gegenseitig irgendwie bedingen, beziehungsweise dass mehrere Tiere den gleichen Baum zum Beispiel nutzen können. Und das ist schon ganz schön puzzelig. Zudem ist es auch hier nicht nur ein einfaches Aufbauspiel, sondern wir bauen auch wirklich während des Spielens dieses gesamte Habitat auf. Bedeutet, mit unseren Ressourcen können wir nicht nur Tiere und auch die Bäume und so anlocken, sondern auch komplette Felder neu erschließen. Das geht auch über eine Leiste und es ist auch möglich, dann am Backbuilding-Aspekt noch viel zu verändern, dass wir Sachen zum Beispiel speichern können und so. Und ich muss sagen, das Spiel hat einen richtig tollen Gameflow, was mich damals schon sehr überrascht und auch begeistert hat, denn es ist sehr fluffig. Zumindest im Spielablauf, aber in dem, wie ich es puzzle, ist es dann doch kompliziert genug.
Ja, finde ich auch. Und Als du jetzt die Liste gemacht hast, habe ich dann auch gedacht, okay, ich hätte auch noch mal Lust, das zu spielen. Mhm. Das ist ganz, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel und ich mag das auch optisch. Ich finde jetzt die Habitat-Plättchen, die sind ein bisschen schlichter, würde ich sagen.
Ja, auch
aber was es, finde ich, raushaut, sind natürlich diese, diese super coolen Tiermiepel. Und wir haben uns doch auch noch Deluxe-Ressourcen geholt.
Ja, das ist so der einzige Nachteil, den ich an dem Spiel sehe. Gerade wenn man die normale Variante hat, dann sind die Ressourcen schon sehr mau. Also dann geht es hier um dünne Pappe und das ist nicht sehr wertig für den Preis. Das ist so das Einzige, was ich groß anprangern würde. Wir haben uns relativ schnell die Deluxe-Ressourcen geholt. Damit sind auch alle Coins und Plättchen, die wir aus dem Beutel ziehen, aus Holz. Und damit wird das Ganze natürlich extrem wertig, aber auch extrem teuer. Ich würde sagen, da wurde am falschen Ende gespart, weil man eben ja auch diese Coins sehr viel benutzt und auch sehr viel anfasst einfach. Das ist ein bisschen schade. Dafür sehen die Tiere, wie du schon gesagt hast, extrem gut aus, denn die sind sogar bedruckt, ja. Und die sind zwar immer gleich, also es gibt immer unterschiedliche Sets an Affen zum Beispiel, aber die sehen gleich aus. Aber das hat eine enorm schöne Tischpräsenz, das muss man sagen. Und das überzeugt auch sofort. Ich finde auch die Abwechslung in den Tierkarten auch wirklich ganz gut, weil manche sind ein bisschen komplizierter, andere nicht. Und es ist auch manchmal gar nicht so wichtig, die teuersten Tiere irgendwie zu platzieren, weil man vielleicht für den zigsten Frosch vielleicht mehr Punkte kriegen würde, zum Beispiel, weil sie einfach weniger Kosten haben. Und das ist ganz interessant, weil die eben auch begrenzt sind, die Tiere, die wir platzieren dürfen. Das ist ein gemeinsamer Pool, wo man sich auch gerne ein bisschen in die Quere kommen kann.
Ja, ein sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall.
Ja, hat uns immer noch in der Sammlung geblieben seit 2023, überzeugt uns, ist ein schönes, fluffiges Ding, was aber definitiv schon auch eine gewisse Zeit auf dem Tisch braucht. Ne? Also ich würde sagen, wenn wir uns hier die Partien anschauen, zuletzt habe ich das tatsächlich zu dritt gespielt, da hat es so anderthalb Stunden fast gedauert. Zu zweit sind wir dann doch eher so bei einer Dreiviertelstunde, Stunde. Das ist, finde ich, von der Zeit auch vollkommen in Ordnung, aber es ist eben auch wirklich deutlich länger als ein Cascadia beispielsweise. Und von daher im Kennerbereich könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Definitiv.
So, jetzt schummeln wir ein bisschen, Simone. Denn der nächste Titel ist definitiv kein Kennerspiel. Denn Galactic Cruise ist ein Spiel von TK King, Dennis Northcutt und Colton Thompson und ist erschienen bei dem PD-Verlag für 1-4 Personen, 90 bis 150 Minuten Spieldauer angegeben und ab 14 Jahren. Und Simone, es ist natürlich kein Kennerspiel, aber...
Warum ist es denn dann auf dieser Liste gelandet?
Immer wieder gibt es ja Titel von der Spiel des Jahres Jury, die auf die Longlist kommen, wie ein Dune Imperium oder einen Wasserkraft, die definitiv weit über der Komplexität liegen von einem Kennerspielbereich und auch natürlich nicht ausgezeichnet werden, aber erwähnt werden. Und ich glaube, dass da tatsächlich Galactic Cruise eine gute Wahl für wäre dieses Jahr, Simone. Worum geht es denn da?
Ja, wir sind so ein... bauen quasi so eine... ja, wie soll man das sagen, so ein Reisebüro auf für Reisen in den Weltraum. Und schicken da unsere Gäste eben auf einem wunderbaren Raumschiff, das wir uns natürlich zusammenbauen müssen, auf entfernte Planeten und müssen dafür natürlich Werbung machen. Wir müssen die Gäste in unser Schiff laden, wir müssen Verpflegung haben, wir müssen Treibstoff haben und versuchen das alles, diese ganzen Stellschrauben irgendwie... zu optimieren.
Und unter einen Hut zu bekommen.
Genau. Es ist eigentlich ein Worker Placement.
Ja.
So im Kern. Und da versuchen wir auch immer eine möglichst gute Kombination an Aktionen zu aktivieren, um eben unsere Ziele zu verfolgen. Und ich glaube, viel mehr oder viel kürzer kann man das gar nicht umreißen, denn sonst artet das... Also es artet nur aus, wenn wir mehr erklären.
Ja, dafür müsstet ihr dann einfach die Folge hören, die wir zu Galactic Cruise gemacht haben. Die meisten werden es ja schon kennen. Warum könnte ich mir vorstellen, dass das auf die Longlist kommt? Weil ich finde, dass es ein ganz, ganz feines Eurogame ist. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Lacerda, ohne dass es von Lacerda ist. Und was ich das Faszinierendste an dem Spiel finde, ist die Modularität. Denn jedes Mal, wenn wir das Spiel spielen, können wir auch die Aktionsfelder miteinander random kombinieren. Bedeutet, Die Workerfelder, die Anordnung ist extrem wichtig, weil immer zwei Workerfelder zu einem fusioniert werden quasi. Und ist auch wichtig, ist, welche benachbart sind. Dadurch kommt sehr viel Abwechslung auf. Wir müssen es unbedingt jetzt mal mit der Erweiterung spielen. Die haben wir nämlich bisher ausgelassen, weil das Spiel eben schon genug Spieltiefe im Basisspiel erstmal bietet. Es ist sauteuer, ja, das muss man wissen. Gerade wenn man dann noch die Deluxe-Ressourcen hat wie wir, dann wird es noch teurer. Upala. Aber es ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr gutes Eurogame. Und wir haben ja nicht viele Eurogames mehr, wo wir sagen, das überzeugt uns. Aber das ist tatsächlich bei uns geblieben.
Ja, es ist vor allem seltsamerweise trotzdem fluffig genug, ja, finde ich. Und wenn man mal hängen bleibt, dann finde ich, ist bei diesem Spiel die Spielerhilfe, die ist wahnsinnig gut gemacht, denn man findet alles in dieser Spielerhilfe und man findet wahnsinnig viele Hinweise, wenn ich Geld brauche, was kann ich dann machen? Da ist aufgelistet, welche Aktionen und was man alles durchführen kann. Da finde ich, ist eine super Hilfestellung. Und das ist trotzdem sehr intuitiv, das Spiel. Mhm. Also man versteht trotzdem immer sehr, sehr gut, was man machen muss oder was die Felder machen. Die Ikonografie ist sehr, sehr cool. Also es ist ein Spiel, das uns rundum gut gefällt.
Ein sehr schönes Gesamtprodukt, genau. Das könnte man so sagen. Es dauert ein bisschen lange. Also es dauert auch deutlich länger als ein Lacerda. Bei uns ungefähr doppelt so lang wie eine Runde Kanban EV. Das muss man wissen. Aber wenn ich Bock habe auf ein episches Eurogame, dann ist Galactic Cruise eine gute Wahl tatsächlich.
Mhm.
Und wie du sagst, es ist schon fluffig innen drin. Also es hat seine Entscheidungen, die man treffen muss. Aber es fühlt sich jetzt nicht so anstrengend für mich an wie so ein Seti beispielsweise, was ja auch nicht negativ sein soll, sondern ein Seti ist einfach sehr komplex, auch in dem, was ich überlegen muss. Ich finde, es kommt dann eher so von der Überlegungs- und von der Schwierigkeitsgrad dann doch eher auch an Kanban heran, dass man eben gucken muss, ich weiß, was ich tun muss, ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge ich es mache.
Mhm.
Das finde ich cool.
Ja.
Simone, der nächste Titel ist ein absoluter Geheimtipp hier auf der Liste und ich bin gespannt, ob man den irgendwo in anderen Orakeln hören wird. Aber Aufbruch in Brighthelm ist ein Titel, der uns seltsamerweise ja komplett überzeugt.
Ja, auf Englisch Pauper's Ladder.
Genau.
Falls ihr das schon mal gehört haben solltet.
Solltet ihr, wenn ihr unseren Podcast kennt vielleicht. Genau. Ansonsten ist das ein Spiel von Paul Stapleton und es ist auf Deutsch erschienen bei Spielefable. Für 1 bis 4 Personen ist es ausgelegt. 60 bis 90 Minuten Spieldauer ist angegeben und ab 14 Jahren. Simone, worum geht es denn?
Ja, worum geht es? Es ist ein bisschen schwierig. Wir sind in dieser Welt, Brighthelm, und ja, wir spielen sozusagen ja mehr oder weniger Versager oder den, ja, ich will jetzt nicht Bodensatz der Gesellschaft sagen, aber wir sind schon die eher weiter unten stehenden Leute und wir versuchen in einer Art Wettkampf Tugenden zu erlangen und erkunden dabei die Welt und es ist so ein bisschen open-worldig. Wir bewegen uns über die Map von Region zu Region. Wir haben einen Vogel als Begleiter, der sich auch mitbewegt. Und wenn wir dann in der Region sind, zum Beispiel in einem Waldgebiet, dann erkunden wir das und decken eine Karte von dem Walddeck auf. Und da können verschiedene Sachen sein. Da kann ein Event sein, das uns Geld bringt oder andere Dinge. Da können Zutaten sein, die wir brauchen, um Fähigkeiten auszubauen. Das sind sozusagen Rezepte, die wir vervollständigen können. Oder da können Gefahren lauern, verschiedene Feen, böse Feen oder eine Seemöwe.
Drache.
Ein Drache, die wir besiegen müssen, um eben Belohnungen zu sammeln. Und wir versuchen eben diese Tugenden zu erlangen. Das sind dann zum Beispiel Sachen wie, dass wir 40 Münzen ausgeben oder also freiwillig einfach abgeben oder dass wir Gefahren im Wert von 40 Punkten abwerfen oder einen Drachen, den wir besiegt haben, abwerfen, 5 Rezepte erlernen und streiten da eben quasi um den Sieg. Wir wetteifern, wer als erstes 3 erfüllt hat.
Genau. Und Aufbruch in Brighthelm ist ein Spiel, was wir hier schon auch wieder eine längere Zeit im Englischen bei uns haben. Und was man kaum erklären kann, warum es einen so fasziniert. Denn es ist so eine, Wie soll man das sagen? Es ist so ein befreiendes Gefühl.
Es ist ein ganz seltsames Spiel, finde ich.
Erstmal ist es ganz seltsam. Es sieht auch seltsam aus. Also die Kreaturen sehen komisch aus. Aber auch wir haben eine sehr interessante Optik, würde ich sagen. Es ist ein sehr spezieller Grafikstil, den ich aber sehr schön finde. Und wir haben auch die größten Meeple, die ich jemals gesehen habe in irgendeinem Spiel.
Ja.
Richtig cool. Aber während wir das spielen, ist das so ein... Ich weiß nicht, ich habe da so ein Freiheitsgefühl irgendwie. Das ist so, ach, was mache ich jetzt? Okay, ich könnte jetzt dahin gehen, dann suche ich jetzt noch mal ein bisschen was für meine Rezepte. Es ist überhaupt nicht schwermütig im Spiel. Es ist so richtig leichtfüßig. Es hat ein ganz eigenes Spielgefühl, während wir natürlich trotzdem irgendwie versuchen, schneller zu sein als die andere Person. Aber das finde ich richtig faszinierend bei dem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr komisches Spiel, aber irgendwie float es einfach.
Ja.
Es ist auch so ein bisschen cozy dabei, obwohl es eigentlich, ne, wir erkunden da ja eigentlich nur. Und dann treffen wir immer mal wieder auf so ein paar Gegner und wir haben, es ist sehr glücksbasiert, denn wir haben so ein Kartendeck, bei dem decken wir dann einfach die oberste Karte auf und die entscheidet quasi über unsere Stärke in der Begegnung. Und entweder sind wir halt über der Stärke des Gegners oder drunter. Und es macht aber trotzdem Spaß. Und man denkt sich dann immer, ach komm, diesmal schaffe ich es doch.
Ja.
Diesmal muss es sein. Jetzt habe ich es die ganze Zeit nicht geschafft, aber diesmal kriege ich es hin. Und irgendwie, ich weiß nicht, es hat so einen ganz, ganz seltsamen Sog. Auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen, es ist gar nicht so zufällig. Also klar, es hat dieses Kartenglück, aber es hat halt kein Würfelglück. Bedeutet, je länger die Partie dauert...
Ja, doch schon. Du kannst nämlich so einen Würfel... mit benutzen.
Ja, aber trotzdem, du hast ja das Kartendeck benutzt du die gesamte Partie ja lang.
Ja.
Bedeutet, hast du am Anfang irgendwie sehr viele Einsen gezogen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach höhere Zahlen ziehst, etwas höher.
Ja.
Und dadurch, dass jeder ja auch sein eigenes Kartendeck hat mit den gleichen Werten drin, ist es zwar zufällig, aber nicht so zufällig, wie wenn man würfeln würde. Und das finde ich ein sehr gutes Element.
Das stimmt, ja.
Ja, insgesamt finde ich auch die Geschichten, die das Spiel dann erzählt, richtig cool. Ne? Man geht dann irgendwie an den Strand und plötzlich findet man irgendwie einen Ausguck, kann sich dann die nächsten Karten irgendwo anschauen. Das macht thematisch auch irgendwie Sinn. Dann findet man irgendwie...
einen Piraten, der eine Schaufel haben will. Und dann wenn du eine hast als Equipment, dann kannst du ihm die Schaufel verkaufen.
Genau. Oder man begibt sich ab da auf die Suche, auf jeden Fall irgendwie eine Schaufel zu finden.
Ja.
Man versucht ja auch irgendwie Quests zu erfüllen. Es ist ein Erlebnis. Das ist ein Entdeckungsspiel. Man will Geschichten erleben, hat aber auch coole Mechaniken irgendwie dabei. Es ist nicht zu kompliziert. Es ist cozy, wie du gesagt hast. Und für mich ist das der perfekte Kandidat. Wo ich hoffe, dass der in irgendeiner Art und Weise noch genannt wird. Aber es ist natürlich auch ein sehr kantiger Titel.
Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, das ist jetzt zwar für die deutsche Variante, glaube ich, irrelevant, aber wir haben ja auch noch die Erweiterung gespielt. Die hat uns aber jetzt nicht so viel gegeben. Die war jetzt nicht so, da haben wir eher gesagt, okay, wir würden es jetzt vielleicht nochmal ohne Erweiterung spielen und dann vielleicht wirklich überlegen, ob wir uns die deutsche Variante holen.
Das werde ich auf jeden Fall tun, weil dadurch steigt natürlich auch so ein bisschen das Worldbuilding, weil man eben dann doch fröhlicher die Texte liest vielleicht oder mit mehr Flow. Die Erweiterung ist wahrscheinlich für Leute etwas, die das wirklich sehr, sehr regelmäßig spielen. Bei uns kommt es ja wirklich alle paar Monate auf den Tisch und dann haben wir Spaß. Da reicht aber auch das Kartendeck, weil der Umfang ist tatsächlich für das Basisspiel schon ziemlich groß, muss man sagen.
Mhm.
Genau, das war Pauper's Ladder bzw. Aufbruch in Brightham auf Deutsch und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel und das ist schon wieder ein Spiel von Frosted Games. Das ist der vierte Titel heute im Orakel von uns. Und das ist Dead Cells von Antoine Bauzard und Corentin Lebras und Ludovic Montblanc und Theo Revillier. Und ja, worum geht es da? Es ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen. 45 Minuten ist die Spieldauer und ab 14 Jahren angegeben. Wobei ich auch da sagen würde, wenn man es gemeinsam mit einem Kind vielleicht spielt, geht es auch vielleicht ein bisschen drunter. Denn es ist ein voll kooperatives Spiel, Simone.
Ja, es basiert ja auf einem Videospiel,
was
du sehr viel gespielt hast.
Ja.
Und ja, wir sind so eine Art, weiß ich nicht, so ein Wiedergänger quasi. Wenn wir sterben, dann fangen wir immer wieder von vorne an und versuchen, aus einem Gefängnis rauszukommen quasi.
Genau,
was
so kann
eigentlich
man das
gar
sagen.
Nicht so schwer ist, aber wir kämpfen uns raus, versuchen so ein bisschen rauszufinden, was los ist und immer weiterzukommen. Und irgendwie
sterben wir dann.
Ja, und irgendwann sterben wir dann. Und genau. Verbessern uns dabei aber.
Es ist ein klassisches Rogue-Lite, ne? Kein Rogue-Like. Ein Rogue-Like würde bedeuten, wir haben keinen Meta-Progress, und ein Rogue-Like bedeutet, wenn wir sterben, dürfen wir mit den Sachen, die wir uns in diesem Run erworben haben, weiter verbessern, und damit wird der nächste Run einfacher. Und meine Erwartungen an das Spiel waren immens groß, einfach weil ich die Vorlage sehr gerne mag und weil ich auch ein Rogue-Lite-Brettspiel gerne mal spielen wollte. Und es ist bei uns auch einige Male auf den Tisch gekommen, bis wir dann irgendwann den Entschluss gefasst haben, nee, wir sind definitiv nicht die Zielgruppe dafür.
Ja, ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht.
Ja.
Und ich fand es interessant, also ich fand es ganz cool umgesetzt mit den neuen Entdeckungen, also das, wie das aufgebaut ist, dieser Progress. Aber ich glaube, dir hat's nicht ganz so gut gefallen.
Nee, mir war das insgesamt tatsächlich zu flach von der Strategie und von dem, wie das Spiel sich so spielen lässt. Vielleicht ist es auch eben wirklich ein Kennerspiel im unteren Bereich, ja, von der Komplexität. Ich hatte das Gefühl, das Spiel limitiert mich am Anfang immens. Also es war von Anfang an durchgetaktet, bis wohin wir maximal kommen konnten, und dann sind wir gestorben. Das ist wahrscheinlich notwendig, aber es fühlte sich ein bisschen unelegant an tatsächlich. Die Kämpfe fand ich ehrlicherweise auch nicht so spannend mit diesen Lines beziehungsweise diesen 1, 2, 3 Schritten. Fand ich die nicht so spannend. Gerade auch im Koop-Bereich nicht so spannend. Ich fand die ganzen Mechaniken tatsächlich eher mittelmäßig. Ja, und das hat mich dann nicht so gecatcht, wobei der Meta-Progress natürlich schon Spaß gemacht hat, wie du auch schon gesagt hast. Nur hat für mich das Grundgerüst ist überhaupt nicht getragen tatsächlich.
Ja, aber die Optik fand ich sehr cool. Also ich fand, das war an sich schon eine gute Umsetzung, was das angeht. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gespielt.
Ja, ich weiß.
Aber ja, ist ja dann auch die Frage, ob sich's auf Dauer gehalten hätte.
Bei mir hatte sich's vorher nicht gehalten. Deshalb, ich glaube, also ich weiß, dass Dead Cells auch ein Spiel ist, was bei vielen sehr, sehr gut angekommen ist. Für mich war es ein absolut mittelmäßiges Spiel. Bin mal gespannt, ob es vielleicht bei der Jury Anklang findet. Auf jeden Fall ein Titel, den man im Kennerbereich dieses Jahr zumindest erwähnen sollte. Ja, und der nächste Titel, der hat nicht mal einen Boardgame-Geek-Eintrag. Was kann da denn, was da denn
Mensch.
Ist, Simone?
Ja.
Es ist ein Erlebnisspiel, könnte man sagen. Ein Rollenspiel, ein RPG. Und zwar, Wo ist Alice? Und Wo ist Alice ist ein Spiel, bei dem wir komplett uns gerne auch in Räume verteilen und ein Rollenspiel nur über eine Chatgruppe machen. Wir erstellen Charaktere, machen ein bisschen Worldbuilding und gehen danach rein in ein 90 Minuten intensives Spielerlebnis, bei dem sich alles darum handelt, dass ein junges Mädchen verschwunden ist. Wir haben alle irgendwie Rollen, die mit diesem Mädchen in Verbindung stehen, und wir wollen in den 90 Minuten herausfinden, was ist passiert. Und wie machen wir das? Indem wir Karten ziehen, indem wir neue Verdächtige irgendwie mit reinbringen. Und das Spiel ist so elegant, dass wir nachher eigentlich die Geschichte darum herum bauen mit den Eckpunkten, die uns ja quasi zufällig reingegeben werden.
Genau, denn wir kommunizieren untereinander über Textnachrichten. Und ja, wir sprechen nicht. Wir sitzen auch in unterschiedlichen Räumen oder ja auch online an unterschiedlichen Orten und kommunizieren nur schriftlich miteinander und haben alle unterschiedliche Kenntnisstände. Wir haben unterschiedliche Beziehungen auch untereinander, die uns natürlich in dem beeinflussen, was wir vielleicht mit einer Person teilen und was nicht oder was wir miteinander kommunizieren und was nicht. Dabei geht es aber nicht darum, dass wir irgendwie ja Dinge geheim halten, absichtlich, damit wir gewinnen, sondern einfach wir spielen richtig unsere Rolle. Wir versetzen uns in unsere Rolle hinein. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Ja, was,
das ist nicht vergleichbar mit anderen Spielen.
Überhaupt nicht. Und jetzt werdet ihr sagen, hä, aber kann das denn überhaupt ausgezeichnet werden? Ich habe genau das tatsächlich auch die Spiel des Jahres Jury gefragt und habe vom Nico Wagner eine Antwort bekommen. Und zwar, solange es eine Mehrheit für ein Spiel gibt, egal wie das aussieht, kann es theoretisch in Erwägung gezogen werden.
Das war sehr häufig die Antwort tatsächlich.
Was ja auch total fair ist und was ich auch gut finde.
Ja.
Ist die Frage, wäre Wo ist Alice so ein Kandidat dafür? Ich glaube nicht, weil es eher ein Spiel ist, was man erstmal einmal spielt.
Ja.
Weil natürlich erzählt man jetzt mal eine andere Geschichte, aber das Erlebnis ist erstmal was Einmaliges.
Und es ist auch nicht locker flockig.
Überhaupt
also das
nicht.
Kann man sich ja dann gut vorstellen, ne? Wenn du jetzt eine Rolle spielst, dass deine Freundin verschwunden ist, deine beste Freundin oder deine Schwester oder sowas. Und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, wie das enden kann, das Spiel. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man vorher vielleicht auch Triggerpunkte festlegt, aber je nachdem, wie man sich da einigt und wie sich das Ganze entwickelt, denn das ist ja dann sehr, sehr dynamisch und von dem abhängig, was wir da schreiben oder was passiert, kann das natürlich auch sehr, sehr belastend sein.
Absolut. Und dazu kommt noch ein Soundtrack, der seinesgleichen sucht.
Der ist auch perfekt abgestimmt.
Auf jede Minute in diesen 90 Minuten. Das ist auch gleichzeitig der Timer, könnte man schon fast sagen, ne?
Ja, genau.
Ich habe so etwas im Brettspiel oder Spielbereich noch nie erlebt.
Ja,
also das hat mir komplett die Schuhe ausgezogen, dieser Soundtrack, obwohl das überhaupt gar nicht meine Musikrichtung ist, die ich normalerweise höre.
Ja, fand ich auch. Das hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Spannungskurve reingebracht. Und was mich richtig gepackt hat, waren die Sprachnachrichten. Denn am Anfang des Spiels, bevor wir überhaupt wissen, was passiert ist, nehmen wir quasi eine Sprachnachricht in unserer Rolle an Alice auf, in der wir über was Bestimmtes sprechen. Das wird uns vorgegeben. Wie genau wir das aber ausgestalten, ist natürlich unsere Sache. Und nachdem wir das Spiel gespielt haben, hören wir uns alle gemeinsam diese Sprachnachrichten nochmal an. Und abhängig von dem, wie sich das Spiel entwickelt, ist das natürlich hittet das wahnsinnig.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja während des Spiels, und das ist klar, man weiß am Anfang, was kann passieren mit einem verschwundenen Mädchen so. Man weiß, es gibt verschiedene Enden. Was ich das Schwierigste oder emotional Schwierigste fand, war, man hat eine emotionale Verbindung von seinem Charakter mit dem Charakter von anderen Personen aufgebaut.
Mhm.
Ne? Mir ist da besonders eben der Bruder in Erinnerung geblieben, der mir immer wieder zum Beispiel auch, ne, kleiner, ist ja kein Spoiler, es kann ja in jeder Gruppe anders sein,
ja,
aber der bei mir sehr viele Schuldgefühle hat und gesagt hat, hätte ich das doch nicht gemacht und so wie man es auch aus Serien und so häufig dann kennt. Und ich die ganze Zeit versucht habe, ihm Mut zu machen. Und nachher wurde dann diese Sprachnachricht von ihm mit seinen Sorgen vorgespielt. Es hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Es war krass.
Ja, es ist ja auch, also gerade das, auch das mit diesen Nachrichten, das trifft ja, glaube ich, auch die Angst, die sehr, 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 sehr viele Leute haben, dass man Dinge zu Leuten sagt, die man hinterher bereut, wenn man sie nicht mehr zurücknehmen kann.
Ja.
Oder klarstellen kann. Und ich glaube, das ging uns allen am Tisch so, dass man da schon dachte, also entweder dachte, okay, was hatten wir da für Probleme, die gar keine Probleme mehr sind im Vergleich, oder hätte man da nicht anders handeln sollen? Und das war ja nur ein Spiel. Man war es ja nicht mal selber, man hat sich ja nur hineinversetzt, aber es war wahnsinnig emotional.
Ja, es hat sehr gehittet. Ich bin gerade dabei, noch Online-Runden dafür zu organisieren, weil ich da immens Bock drauf habe, das noch weiter auszuprobieren. Einer der Spielerlebnisse oder wahrscheinlich sogar eins, Top 1 der Spielerlebnisse, die ich jemals hatte. Total krass.
Mhm.
Aber man muss dazu sagen, natürlich auch ein Spiel, wo man emotional gefestigt sein muss und wo man vorher eine Gruppe haben sollte, die sich auch darauf einigt, wie gespielt wird, was nicht besprochen wird und wo man sich auch irgendwie sicher fühlt.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Problem dabei, weil ich finde, das ist nicht sehr zugänglich für viele Leute.
Absolut.
Das ist nicht sehr zugänglich, weil das kannst du, glaube ich, nicht spielen, wenn du da auch nicht in der Verfassung für bist, sowas zu spielen.
Ja, also ich sehe das auch nicht als auszeichnungswürdigen Titel. Dafür ist er zu speziell und zu krass. Aber es wäre sowas, was man in der Longlist honorieren könnte, wo man sagen würde, hey, das ist zwar nicht auszeichnungswürdig hier oder es passt nicht rein, aber das finden wir so krass, das würden wir auf die Longlist packen. Könnte ich mir vorstellen, wenn sie das in irgendeiner Art und Weise dafür befinden. Deshalb will ich sie auch erwähnt haben, weil ich das auch immer noch unfassbar krass finde.
Definitiv, ja, zu Recht.
Ja, weiter geht es mit einem weiteren Zwei-Personen-Titel und zwar Compile. Das ist ein Spiel, was wir beide ja schon letztes Jahr auf der Messe mitgenommen hatten. Beziehungsweise schon vor 2 Jahren, oder Simone?
Ja, ich glaube sogar vor 2 Jahren schon.
Ja, und es ist ein Spiel von Michael Yang oder Michael Yang. Rausgekommen ist es bei Pegasus Games, dauert 20 bis 30 Minuten und ist ab 14 Jahren angegeben.
Ja, und wir fanden es am Anfang, würde ich sagen, ganz interessant, weil das Thema hat uns schon so ein bisschen gecatcht. Denn es geht im Grunde genommen darum, dass wir jeder eine Simulation erstellen mit 3 Komponenten. Und diese Komponenten sind dann sowas wie Liebe oder Krankheit oder Feuer. Und jede dieser Komponenten hat ein Kartendeck.
Genau, ein eigenes.
Genau, ein eigenes Kartendeck. Das heißt, jeder von uns wählt 3 Komponenten aus und mischt diese Kartendecks zusammen. Und hat dann eben ein Deck und mit dem haben wir eigentlich dann so ein Lane-Battler quasi, oder?
Genau, es geht im Kern wieder darum, irgendwie möglichst schnell und vor der anderen Person unsere Lanes zu compilen. Das schaffen wir eben unter gewissen Bedingungen. Und es ändert dadurch auch ganz stark irgendwie an Air, Land and Sea oder Luft, Land und See heißt es auf Deutsch. Denn wir haben quasi Karten, die zugehörig zu einem der Stapel sind. Wir können sie aber auch verdeckt spielen, um eben eine Karte beliebig irgendwo hinzuspielen. Da ist die Stärke aber immer generell 2. Und das Interessante kommt eigentlich durch die Kombinationen der Kartensets untereinander, weil zum Beispiel die 5 hat meistens den Effekt, wenn du die spielst, musst du eine Karte discarden, also abwerfen, weil die 5 ist generell sehr stark. Dafür haben die 1er oder die kleineren Zahlen eben stärkere Effekte.
Die aber auch immer von Deck zu Deck unterschiedlich sind.
Genau, und da kommt auch so ein bisschen der höchste Kritikpunkt oder größte Kritikpunkt für mich raus, dass die Decks nicht unterschiedlich genug sind. Klar, die haben irgendwie alle ihre coolen Kniffe, aber es sind mir zu viele Karten dann doch zugleich. Also beispielsweise die 5, die eigentlich fast immer ist, du musst, um sie auszuspielen, eine Karte discarden, haben wir in jedem der Decks drin. Von daher kommt da jetzt nicht die Riesenabwechslung. Und die Kombinationen, die wir auslösen, sind auch nicht so mega kettenzugmäßig, wie ich es mir vielleicht erwünschen würde. Und dazu kommt auch noch, dass Air, Land and Sea eben ein Vertreter des Genres ist, was sehr ähnlich funktioniert und auch eben mit einem ganz kleinen Kartendeck daherkommt und das einfach viel tougher ist. Es ist deutlich mehr gestreamlined, ist ja auch schon länger rausgekommen, das heißt ja nichts. Aber ich finde es deutlich runder, es ist deutlich kürzer. Ich finde, Compile kann man am ehesten noch ankreiden, dass es eben auch eine relativ lange Spieldauer hat, die für mich das System nicht gesamt trägt. Es ist kein schlechtes Spiel. Ich find's immer noch in Ordnung.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde auch, es ist kein schlechtes Spiel, aber es gibt dann doch andere Spiele, die besser sind. Für uns. Also würde ich auch so unterschreiben. Ich finde, es ist eigentlich ganz interessant. Ich finde, es ist ganz cool gestaltet und von der Idee her. Aber ja, dann, was die Spieltiefe angeht, finde ich, ist es eben nicht so herausragend.
Es ist wieder so ein klassischer Fall von würde ich gerne mehr mögen. Sowohl mechanisch als auch von der Spiellänge und von der Optik und der Aufmachung und der Idee mit dem Thema finde ich das richtig toll. Leider ist es bei uns dann nicht der erhoffte Dauerbrenner geworden, den wir uns am Anfang dann irgendwie, ja, erhofft hatten.
Genau.
Gut, also von daher für uns ein Tipp, wo man sagen würde, okay, der ist ein sehr beliebter Titel, aber hätte für mich auch eher Außenseiterchancen tatsächlich.
Aber schadet ja auch nicht, das mal auszuprobieren.
Genau. Machen wir doch direkt weiter mit dem nächsten Zwei-Personen-Titel. Wir haben wirklich einige auf der Liste insgesamt dieses Jahr bei Kennerspiel und Spiel des Jahres Vertretern. Und zwar ist das Spiel Tech Team von Gritcher German und Corentin Lebrun. Und das Ganze ist bei Scorpion Masqué erschienen, in Deutschen bei Cosmos und ist ein Zwei-Personen- man könnte schon sagen, Autobattler, wo wir immer 2 verschiedene Gruppen beziehungsweise Charaktergruppen uns zusammenstellen und gegen unser Gegenüber in einer klassischen Fighting-Arcade-Arena gegeneinander antreten. Das Spiel dauert 15 Minuten, ist wie gesagt nur für 2 Personen, ab 10 Jahren angegeben und hat uns beiden echt gut gefallen.
Ja, und das ist ganz interessant, wie du schon sagst. Wir wählen am Anfang unsere Spielfiguren aus. Ich weiß auch gar nicht, ob es Helden sind, aber es sind auf jeden Fall Kämpfer.
Fighter.
Es sind Kämpfer. Und die bringen auch hier wieder ihr eigenes Deck mit. Und wir haben von jedem der beiden Kämpfer, die sich auch sehr, sehr unterschiedlich spielen, muss man dazu sagen, die unterschiedlich funktionieren, haben wir jedes Mal zwei Startkarten. Die mischen wir zusammen und haben also ein Startdeck von 4 Karten. Beziehungsweise wir mischen die nicht zusammen, sondern wir sortieren die in einer Reihenfolge, wie wir sie auch gerne spielen möchten. Denn wir decken dann im Spiel immer die oberste Karte von unserem Stapel auf und machen das, was draufsteht, beziehungsweise aktivieren den Kämpfer, der abgebildet ist. Und das machen wir beide gleichzeitig gegeneinander. Die restlichen Karten, die diese Kämpfer mitbringen, die werden alle zusammengemischt. Und als Belohnung nach dem Kampf dürfen wir immer Karten von diesem Deck ziehen und eine davon in unser Kampfdeck einsortieren. Dabei dürfen wir insgesamt die Reihenfolge der anderen Karten nicht mehr ändern. Aber die neue Karte können wir natürlich nach oben, nach unten oder zwischen andere Karten legen. Das heißt, wir haben immer so eine grobe Ahnung, auch was der andere macht oder in welcher Reihenfolge er das macht. Aber wo die neue Karte einsortiert wird, wissen wir natürlich nicht. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich immer mit meinem einen Kämpfer gegen den einen Kämpfer vom Simon dran bin. Es kann aber auch plötzlich sein, wenn ich damit rechne, dass ich dann plötzlich gegen den anderen kämpfe, der meinen Angriff blockt oder sowas. Und das muss ich alles so ein bisschen versuchen zu antizipieren und das Beste draus zu machen aus meinen Karten.
Ja, und das Coole ist wirklich, dass es so diese Mechanik wieder hat. Ich denke, dass du denkst, also mache ich das, aber dann hast du schon gedacht, dass ich das sicherlich tun werde. Und plötzlich ist es völlig anders. Das finde ich bei dem Spiel toll.
Ja.
Und was auch extrem viel Spaß macht, ist, die ganzen Kämpfer und Kämpferinnen miteinander zu kombinieren, weil da durchaus auch ab und zu mal Symbiosen entstehen können, die sehr spaßig sind. Und man muss dazu sagen, was auch schön ist, ist, dass die in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen daherkommen. Ne? Das heißt, ich kann mich auch am Anfang so ein bisschen dazu entscheiden, vielleicht mit den leichteren auch einzusteigen. Das ist ja für ein Kennerspiel vielleicht auch sehr wichtig. Und kann später zu den ganz kompliziert zu spielenden Helden gehen, die allerdings, ich sag mal, von der Mechanik jetzt nicht überkomplex sind, aber in dem, wie ich sie meister, deutlich komplexer. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, was mir halt eben so gut an dem Spiel gefällt, ist, dass diese Kämpfer sich alle so unterschiedlich spielen. Habe ich ja eben schon erwähnt. Und das finde ich wirklich cool, dass man da eben nicht wie bei Compile zum Beispiel das Thema hat, dass sich alles dann doch so ein bisschen ähnlich anfühlt. Sondern hier ist es wirklich, in jeglicher Hinsicht unterschiedlich. Du hast manchmal eine Figur, die verwandelt sich plötzlich in eine andere. Die einen kommen plötzlich mit 3 Kämpfern, die du nacheinander durchspielst hinterher oder daher. Das ist sehr, 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 sehr cool.
Ja, also die Unterschiedlichkeit hat mir auch sehr gut gefallen. Es kommen Erweiterungen, die sind bereits angekündigt.
Sehr cool.
Und das ist so ein klassischer Fall von, das macht einfach sehr viel Spaß. Vor allen Dingen, weil ich es immer sehr belohnend finde, dass man einfach von Anfang an so ein kleines Set an Karten hat und nach jedem Kampf einfach neue Karten aussucht. Na, also das heißt, wir entwickeln uns auch während des Spielens immer so ein bisschen nach vorne. Das finde ich eine richtig tolle Mechanik. Abschließend würde ich trotzdem sagen, dass es uns jetzt nicht 100% gepackt hat. Also wir haben nicht so viele Partien gespielt, wie ich jetzt vermutet hätte, dass wir dieses Spiel spielen, was ja auch Zwei-Personen-Only-Spiel ist, was ja auch generell häufig bei uns auf den Tisch kommt. Wir sind hier noch in einem oberen einstelligen Bereich, wo ich sagen würde, ja, definitiv ein gutes Spiel. Aber ich glaube, dass anderen das noch besser gefällt als uns.
Das kann gut sein, kann ich mir auch gut vorstellen.
Und trotzdem würde ich sagen, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, habe ich schon Bock, es nochmal zu spielen. Relativ cool.
Ja.
Einziger Nachteil, so ein bisschen, was ich bei dem Spiel ankreide, was aber jetzt das Spiel überhaupt nichts für kann, weil es eben ja auch der positive Aspekt ist, dass so viele unterschiedliche Kämpfer und Kämpferinnen drin sind, ist, dass man wirklich, wenn man unterschiedliche Kartensets miteinander kombiniert, und man das Spiel jetzt nicht so regelmäßig spielt oder auch zum ersten Mal die Kämpfer spielt, dass es sich manchmal etwas Umständen, also ich finde es ein bisschen anstrengend, sich jedes Mal vorher durchzulesen, wie funktionieren die jetzt.
Ja, wobei sich das, finde ich, auch in Grenzen hält. Die
ja,
sind
es
nicht
ist
so
wenig,
komplex. Ach, ich dachte, du wolltest eher darauf hinaus, dass es natürlich dann auch passieren kann, dass man mal eine eher nicht so ganz günstige Kombination
Definitiv.
Hat.
Ja, das kann auch passieren, logisch.
Ja, aber ich glaube, wenn man das Spiel besser kennt, dann passiert das dann auch weniger.
Ja, aber es ist so ein Spiel, wenn du es jetzt mehrere Male hintereinander spielen würdest, dann hätte ich eher Bock, die gleichen Kartensets zu kombinieren, sodass man irgendwie vielleicht mal die Charaktere untereinander tauscht. Ich hätte jetzt aber nicht Lust, in jeder Partie, die ja auch tatsächlich nicht so lange geht, ne, im Durchschnitt bei uns so 10 Minuten, dass man dann jedes Mal nochmal einen neuen Kämpfer lernt. Wäre jetzt die Muße nicht dafür da oder war es auch nicht. Trotzdem ist das mechanisch ein ganz tolles Spiel und das ist jetzt wirklich Kritik auf hohem Niveau. Ich finde das trotzdem eins der besten Spiele des Jahrgangs, gerade im Kennerspielbereich.
Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, auf jeden Fall.
Und wenn wir gerade bei Spielen sind, die mit T anfangen, dann haben wir tatsächlich noch ein Spiel übrig, und zwar ist das Tea Garden. Das ist ein Spiel von Tomasz Holek, der ja auch Seti zum Beispiel gemacht hat. Das Ganze ist bei Albi erschienen, beziehungsweise im späteren Verlauf jetzt im letzten Jahr auch bei Huch. Und ist ein Eurogame mit Deckbuilding-Aspekt für 2 bis 4 Personen, 90 bis 120 Minuten. Spielzeit ist angegeben und ab 12 Jahren. Und wo ich sagen würde, das ist einer der Eurogame-Titel, die im Bereich Kennerspiel definitiv für mich die besten Chancen dieses Jahr hätten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist eine interessante Mischung, finde ich, dieses Spiel. Denn wir haben relativ viele Bestandteile, würde ich mal sagen. Also im Kern geht es darum, dass wir Tee anbauen, den Tee so mehr oder weniger veredeln.
Ja,
der hat ja verschiedene Wertigkeiten und kann auch fermentiert sein. Und wir wollen den Tee auch wieder loswerden. Zum einen darüber, dass wir uns Karten kaufen, wie auch immer man das macht mit Tee. So thematisch.
Ja.
Aber wir wollen natürlich auch den Kaiser beliefern oder Tee an die Karawanen verkaufen und haben eben ganz viele Bestandteile, was wir damit machen können. Und wir haben vor uns ein Board, wir haben ein Board vor uns, auf das wir unsere Karten jede Runde spielen, wenn wir dran sind. Und über die Karten können wir unterschiedliche Aktionen durchführen mit einer unterschiedlichen Stärke der Aktion. Die bestimmt dann, wie häufig wir zum Beispiel Dinge machen können oder wie teuer die Karte sein darf, von welchem Kartenplatz aus wir eine Karte nehmen können und müssen da mit unseren Handkarten ziemlich haushalten, denn wir haben die Möglichkeit natürlich, ich glaube, 3 Aktionen durchzuführen.
Genau.
Wenn wir mehr Aktionen durchführen wollen, müssen wir zusätzlich noch Teeblätter bezahlen.
Geht aber nur eine vierte maximal.
Genau, und wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn mehrere Handkarten auf einmal auf einen Aktionsplatz zu spielen. Und wenn wir da vielleicht so viele Karten hinspielen, dann kann es passieren, dass das noch nicht mal für 3 Hauptaktionen reicht. Unsere Handkarten.
Richtig, dafür
das
werden die Aktionen
passieren.
Aber stärker.
Genau, das heißt, da muss man immer überlegen, was möchte ich machen. Man muss auch überlegen, welche Karte spiele ich denn nach oben, denn die haben auch nochmal Bonussymbole drauf, mit denen wir mit unserem Schiff reisen können beispielsweise. Und da müssen wir doch immer, es ist schon knackig, müssen wir immer gut überlegen, was wir machen.
Ja, das Knackigste ist bei dem Spiel wirklich der Deckbuilding-Aspekt, weil das interessant ist, wir können uns Karten kaufen und die können wir in der gleichen Runde tatsächlich noch benutzen für Aktionen. Das macht dieses Spiel extrem spannend. Ich finde auch, dass es sehr starke Anleihen, zumindest in dieser Mechanik hat, zu Rokoko, was ja auch ein sehr schönes Eurogame ist, wo ich aber auch sagen würde, das ist ja auch schon weit über 10 Jahre alt, dass man dem das Spiel, die Spielälte ein bisschen anmerkt. Es ist ein bisschen weniger gestreamlined. Bei Tea Garden geht die Mechanik hier wirklich extrem gut auf. Wir müssen in immer wieder verbessernden Kartendecks, die sich auch jede Runde irgendwie ändern, müssen wir versuchen, immer das Optimale aus unseren Zügen rauszuholen. Und es gibt eben verschiedene Arten, wo wir Punkte kriegen können. Über den Fluss, über die Kaiserleiste, über dieses kleine Rondell, übers Verkaufen, über extra Aktionen, womit wir was anderes auslösen. Man hat super viel zu beachten. Mhm. Dafür aber eine, ich sag mal, sehr übersichtliche Zeit. Wir spielen gar nicht so lange. Im Durchschnitt haben wir eine Stunde gespielt in der Partie, wo wir zu viert waren und ein Tea-Tasting währenddessen gemacht haben. Haben wir 2,5 Stunden gebraucht. Da haben wir allerdings auch, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Grünteesorten durchprobiert. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes, wholesome und cozy Spielerlebnis. Wo ich sagen würde, im Eurogame-Bereich hat hier Tea Garden definitiv gute Chancen, vielleicht auch auf die Longlist zu kommen. Denn ich würde sagen, das ist ein Spiel, was zu wenig Leute wirklich ausgiebig gespielt haben. Das finde ich richtig stark. Ne? Gerade durch diese Mechanik des Deckbuildings, das reißt das für mich komplett raus. Der Rest ist auch viel, was man schon gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz, auch mit der Aufmachung und allem drum und dran, finde ich das ein sehr, sehr cooles Spiel.
Ich würde auch sagen, ich finde es für ein Eurogame erstaunlich interessant und erstaunlich fluffig. Ich finde, das kann man so stehen lassen, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
So von meinen sonstigen Einstellungen zu Eurogames her.
Genau. So, jetzt haben wir noch 2 Titel im Gepäck, die wir beide noch nicht so häufig gespielt haben, die ich aber trotzdem erwähnen möchte, weil es beides 2-Personen-Duellspiele sind. Das eine wäre Leaders, ist ein Spiel von Hugo Frenoy und ist herausgekommen bei Wonderboy Games. Und ist ein Spiel für 2 Personen, 10 bis 45 Minuten Spieldauer und ab 10 Jahren angegeben. Und ganz kurz gesagt, ist es eigentlich ein schachähnliches Spiel, bei dem wir aber während des Spiels immer wieder neue Kreaturen draften, bis wir genug auf dem Feld haben. Und wir versuchen dann schachähnlich tatsächlich zu gewinnen. Sehr interessantes Konzept. Wir haben es irgendwie nicht häufig gespielt bisher, weil das ist so ein bisschen bei den ganzen Messespielen irgendwie untergegangen. Wir haben es dann mal gespielt und dann haben wir es irgendwie verpasst, das nochmal zu spielen. Und seitdem liegt es da und ich weiß, ich will es die ganze Zeit spielen, aber wir kriegen es irgendwie doch nicht hin, weil wir es vergessen.
Okay. Ja, ich habe es auch irgendwie schon komplett verdrängt aus meinen Gedanken. Ne? Also jetzt, wo ich sehe, ich habe eben gedacht, haben wir das schon mal gespielt? Aber jetzt fällt mir das wieder so ein bisschen ein. Wir haben auch unterschiedliche Fähigkeiten mit den Leuten. Aber ja, um da etwas mehr sagen zu können, müssen wir es spielen. Und ich glaube aber auch nicht, dass das dann, das ist, glaube ich, nicht so ein Ding, so ein großes Spiel und bekanntes Spiel, dass das ausgezeichnet wird.
Es muss ja nicht immer bekannt sein, ne? Ich weiß, dass es viele Fans hat. Ich würde es gerne weiterhin auf den Tisch bringen, so wie das bei meiner Bucketlist dann irgendwie ist, was ich alles jetzt noch demnächst wieder spielen möchte. Aber es ist halt auch ein strategisches Spiel und sieht auch toll aus, ne? Es hat diese Holzstandys und diese unterschiedlichen Figuren, die auch wirklich toll aussehen. Also Leaders könnte ein Kandidat sein und der nächste Kandidat wäre tatsächlich sonst Ironwood. Und Ironwood ist ein Spiel von Maël Brunet und Julien Chapuis und ist ein Spiel, was tatsächlich bei Mindclash Games herausgekommen ist und auch wieder bei Wonderboy Games. Die haben es dieses Jahr wohl mit den Duellspielen, was ich ja gar nicht schlecht finde. Und das haben wir tatsächlich ein paar Mal mehr gespielt. Aber das ist eben ein Spiel, was bei Simone immer nicht so gut ankommt, denn es ist ein Area-Control-Spiel.
Ja, bin ich nicht so der Fan von. Und das Ironwood ist auch eins, was mir auch nicht so gut gefallen hat von den Area-Control-Spielen. Es gibt ja manchmal hin und wieder welche, die schaffen es dann doch, aber...
Ja, es ist ein Spiel für 2 Personen, beziehungsweise 1 bis 2 Personen mit 30 bis 60 Minuten Spieldauer angegeben und ab 12 Jahren. Und ist ein Spiel, bei dem erstmal auffällt, es gibt 2 verschiedene Arten von Fraktionen. Die einen sind die ganz viel mit Metall machen und die anderen sind sehr viel im Wald unterwegs und haben Holzkomponenten. Und es geht darum, natürlich irgendwie Kontrolle über Gebiete zu bekommen. Es geht darum, Kämpfe auszufechten und schön strategisch vorzuplanen. Mir hat das echt sehr gut gefallen und ich würde das auch gerne wieder mehr spielen. Ich werde das definitiv nochmal vorschlagen, vielleicht wenn wir dann eine Runde Europa Mine spielen oder Europa Space. Vielleicht kriege ich das ja dann irgendwie durch. hier.
Mal gucken.
Weil das Tolle, was ich an dem Spiel so gut finde, ist tatsächlich das Kampfsystem, weil es eben auch sehr kartengesteuert ist. Und das finde ich in dem Bereich richtig gut. Ich weiß aber auch, dass du keine Chance hattest, als wir es gespielt haben. Und das ist natürlich dann immer ein Problem, wenn so eine Unausgewogenheit kommt, dann hat man immer Schwierigkeiten, das weiter auf den Tisch zu bekommen. Mir hat Ironwood aber sehr gut gefallen und ich würde es einfach auch gerne weiterspielen. Ob es jetzt auszeichnungswürdig wäre, das schauen wir dann. Es ist auf jeden Fall etwas komplexer als das Leaders, würde ich sagen. Ja, Simone, das waren jetzt alle Titel im Kennerspielbereich, die wir in unser Orakel aufnehmen wollten. Und jetzt würde ich sagen, let's go, deine Top 3.
Ja, ich finde, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als bei dem Spiel des Jahres. Der einzige offensichtliche Pick für mich ist natürlich Orapamein. Mhm. Das ist für mich völlig klar. Ein wahnsinnig super Spiel, haben wir ja jetzt schon besprochen. Ich glaube, mein zweiter Pick wäre Life of the Amazonia, weil ich das echt cool finde mit den Tieren. Und der dritte Pick fällt mir ein bisschen schwer. Vielleicht kann ich zwei nehmen?
Nein.
Nein,
das geht nicht. Du kannst die beide sagen, aber du darfst nur einen von den beiden nehmen.
Ja, okay. Also ich hätte jetzt gesagt One Hit Heroes oder Pauper's Ladder, also Aufbruch in Brightham. Mhm. Ja, für was entscheide
dann
ich
Dann nimm
mich?
Doch One Hit Heroes, weil das andere nehme ich auf
Na
jeden
gut,
Fall.
Na gut, dann nehme ich One Hit Heroes. Ganz aus völlig eigener Motivation heraus natürlich.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Wer von den dreien würde bei dir dann gewinnen?
Ja, Orapamein.
Ja, würdest du sagen, das würde die Jury als Kennerspiel des Jahres auszeichnen?
Vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich dann am ehesten Life of the Amazonia.
Ja, würde ich auch sagen. Von den drei Titeln wäre das vielleicht, ja, aber wer weiß, vielleicht werden wir überrascht, weil Orapa ist wirklich klasse. Ach, meine Top 3, die ändert sich doch andauernd. Das ist total schwer, finde ich. Tatsächlich wäre ich eigentlich bei Rebirth gewesen, aber ich möchte auch nicht die übliche Top 3 irgendwie nennen. Also Rebirth ist für mich einer so der offensichtlichsten Picks. Und da ich heute für die Underdogs gehe bei den Kennerspielen, zumindest bei zweien, dann würde ich jetzt mal Tea Garden nehmen.
Tea Garden?
Ja, ich finde Tea Garden ist ein richtig gutes Eurogame, was auch nicht zu komplex ist. Das kriegt man relativ schnell erklärt. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt neuen Gruppen, die sich das selber erschließen können, ob das gut funktioniert. Allerdings würde ich sagen, es ist von der Komplexität schon auf einem ähnlichen Niveau wie Endeavor die Tiefsee, hätte ich jetzt gesagt, von der Komplexität.
Ja.
Von daher, ein Eurogame auf die Longlist oder vielleicht auch in der erweiterten Auswahl kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt das Rebirth, schiebe ich jetzt einfach mal nach hinten, weil das ist mir zu offensichtlich. Das will ich jetzt nicht nehmen. Sonst könnt ihr es gerne hier austauschen als mein Platz 3. Dann schummel ich hier ein bisschen. Auf meinem Platz 2 hätte ich Tag Team, weil ich glaube, dass das wirklich sehr vielen sehr gut gefallen hat dieses Jahr. Ich finde auch, dass es sehr gut erweiterbar ist. Ich finde, das hat enorm Potenzial, auch in dieser Kürze der Zeit eine Spieltiefe zu erzeugen und auch Emotionen.
Ja.
Also immer dieses Einfügen von den Karten, das finde ich total super. Vor allen Dingen, weil man ja dann doch irgendwie denkt, ah Mist, jetzt habe ich es in der falschen Stelle rein. Und
ja, genau, das ist das Fiese. Da muss ich auch nochmal reingrätschen. Man ärgert sich immer so schön bei diesem Spiel, weil man sich denkt, Mann, warum hat denn der Simon jetzt seine Karte dahin gespielt und jetzt geht mein Angriff nicht mehr durch?
Ja, und genau deshalb finde ich es gut, weil man so den Eindruck hat, nach der einen Partie sagt man, boah, beim nächsten Mal mache ich es aber besser. So, und beim nächsten Mal kriege ich dich.
Ja, aber es klappt dann auch wieder nicht.
Ja, vielleicht.
Dann geht irgendwas anderes schief.
Ich finde Tag Team super, von daher kommt das bei mir auf die 2, auch wenn ich es nicht so viel gespielt habe, wie ich gedacht hätte. Aber ich muss Aufbruch in Brightham nehmen. Das ist ein so fantastisches, einzigartiges Spiel. Das fängt schon in der Einzigartigkeit der Optik an und hört mit den Mechanismen auf, beziehungsweise eher mit dem Spielgefühl, dass wir in so einer offenen Welt sind und irgendwie versuchen, unsere Tugenden zu erreichen, indem wir Sachen machen, indem wir Sachen sammeln, Monster bekämpfen, aber auf so eine lockere, cozy Art, dass ich das ein so einzigartiges Spielgefühl finde, dass ich sagen würde, das ist für mich auch auszeichnungswürdig. Und dadurch, dass das keiner auf dem Schirm hat, muss ich das hier einfach nennen, weil wahrscheinlich hat es völlige Außenseiterchancen, Aber ich finde das im Kennerspielbereich super cool. Und als wir es jetzt letztens noch gespielt haben, habe ich ehrlicherweise den Eindruck gehabt, das müssten wir noch viel, viel mehr spielen. Und deshalb ist es meine Platz 1. Und das war es auch schon mit den Orakelfolgen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nächste Woche geht es dann ganz normal weiter mit einer Gespielt-Folge, die wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben, wo wir auch über Railroad Tiles nochmal sprechen werden, gesondert. Und ja, ich würde sagen, macht euch was Schönes. Ich bin sehr gespannt auch auf eure Picks. Und dann würde ich sagen, bis demnächst.
Bis dahin, ciao.